letzte Stunde vor den Ferien, keine Sorge, keine Zeugnisausgabe, aber wir rollen den Fernseher quasi ins Klassenzimmer. Heute wird nochmal eine ganz entspannte Folge mit den folgenden Themen. Wir sprechen natürlich unter anderem über den wiederaufflammenden Nahostkonflikt und was das vor allem wieder für Airlines bedeutet. Wir sprechen aber auch über Castlelake, die sich mit EasyJet geeinigt haben, und Connor, die immer noch verzweifelt auf der Suche sind nach einem Investor.
Ja, dann gibt's Neuigkeiten zur 787, die ja in Frankfurt auf die Nase gefallen ist. Und hey, vielleicht schon mal Spoiler Alert. Wir hatten das, als wir damals eine Stunde danach drüber geredet haben, relativ richtig.
Wer hat's gesagt?
Ja, wir haben's gesagt. So, und ja, dann geht's dann auch nochmal darum, dass ich bei der Air Canada war, als die nämlich hier angekündigt haben, was sie für Berlin planen. Und die fliegen nämlich, Spoiler Alert, mit einem ganz besonderen Flugzeug. Spoiler Alert, was dann nochmal geändert wird, was dann nämlich nochmal besonderer ist für den deutschen Markt.
Also, viel Spaß.
Viel Spaß.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de. Mit David Haase und Alexander Fink.
So, aber stopp, bevor wir jetzt wirklich anfangen mit dem Podcast, wie wir ihn aufgezeichnet haben. Ihr wisst ja, wir machen das immer Donnerstag. So, jetzt ist Freitag. Wir sitzen jetzt nochmal hier und das
sieht ein bisschen anders aus.
Ja, du hast ja ein anderes T-Shirt angezogen. Ich auch, aber ich habe halt nur immer schwarze T-Shirts. Ja, so. Ist für die Leute, die jetzt zuhören, ohnehin egal. So, aber Freitag sind jetzt wirklich noch zwei Sachen passiert, wo wir gedacht haben, die müssen wir auch noch mit reinnehmen. Und zum einen reden wir natürlich über den Ryanair-Vorfall. Ja, war ja also wahrscheinlich ganz, ganz großes Glück im Unglück. Ja. Ihr habt das alle mitbekommen. Da ist eine Ryanair, also eigentlich ist eine Malta Air-Maschine. Ne? Ihr wisst, Malta Air ist eine Tochtergesellschaft der Ryanair, sieht aber aus wie Ryanair und so weiter. Ist halt geflogen von Thessaloniki in Griechenland nach Memming in Deutschland. Und kurz nach dem Start, also im Steigflug, hat es wohl plötzlich, ne? Also Leute, es ist jetzt wie immer, ja, 2-3 Stunden nachdem das passiert ist, hat es wohl groß Bang gemacht und irgendwie eine Scheibe ist raus oder kaputt gegangen oder sowas. Und dann ein Passagier, der da saß, ist irgendwie wohl mit dem Kopf oder so zumindest aus dem kaputten Fenster dann gesogen worden und wurde dann festgehalten von den Passagieren, wieder reingezogen. Jetzt reden wir ein bisschen drüber.
Ja, zumindest über das, was jetzt so aktuell bekannt ist.
Genau.
Können wir erstmal die Einordnung, also es ist eine 737, der Ryanair, was auch sonst?
Nein, eine 737-800.
Also eine ältere,
also quasi Maschine. Keine Max, eine ältere Maschine.
Und war gerade im Steigflug, ist glaube ich so, du hast auf Flight Radar einmal geguckt, auf bis zu 16.000 Fuß gestiegen, dann scheint da der Zwischenfall passiert zu sein.
Ja.
Es gibt mehrere Quellen, lokal in Griechenland, aber auch die gegenüber Reuters mittlerweile bestätigt haben, dass da wohl zumindest mal ein Teil am Triebwerk abgeflogen sein soll und genau in diese Scheibe da reingeflogen sein soll, die dann kaputt gegangen ist.
Ja, lass uns mal so ein bisschen drüber nachdenken. Gab es da schon mal in einer ähnlichen Art und Weise? Also mir fällt Southwest ein.
Ja, ich hatte zuerst an Alaska Airlines gedacht.
Ja, das war ganz anders. So, ja. Also das war ja, ne, also hier ist eine Scheibe kaputt gegangen.
Genau.
Es gibt ja auch dieses Video auf Twitter schon, blenden wir jetzt auch mal ein. Da sieht man auch, ne, also wirklich zack, Scheibe raus, also auch diese Plastikabdeckung. Ich glaube sogar, wenn man genau hinguckt, sieht man das sogar irgendwie so, diese Window Blinds irgendwie, die Maschine offensichtlich hat. Haben ja nicht alle Ryanair 737, ist auch irgendwie kaputt und so, ne? Und also ist schon heftig, ne? Also meine Güte, ich hoffe, dem armen Kerl ist nicht zu viel passiert, also ja, weil du willst nicht draußen hängen.
Also es wurde die einzige Person, zumindest nach aktuellen Berichten, die dann ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Zumindest jetzt erstmal nicht berichtet, dass es da akut Lebensgefahr geben würde.
Naja.
Von daher hoffen wir mal, dass es dann wirklich alles Glück im Unglück war. Wir haben uns ja dann auch nochmal die Flugroute im Anschluss angeguckt. Ne? Mhm. Also die Maschine ist dann auf 6.000 Fuß gesunken, hast du glaube ich gesagt. Ne? Also gab natürlich einen Druckabfall in der Kabine.
Na klar,
die Sauerstoffmasken sind natürlich herausgefallen. Dementsprechend ist die Maschine dann erstmal auf eine sichere Flughöhe gesunken. Und ist Sandbeta dann nach dem Vorfall noch
wieder in der Dominik gelandet? Ja, die sind noch ein paar Schleifen geflogen. bist auch schon irgendwo rechts und links gelesen, so, hä, warum denn nicht sofort gelandet oder sowas? Aber es ist relativ logisch. Also du musst natürlich erstmal, also erstmal gehst du deine Checklisten durch, ja, dann guckst du, was ist passiert. Na, erstmal wirst du wahrscheinlich die Warnung bekommen haben, hier Kabinendruck. Ja. Dann wird halt geguckt, ne, wie kann ich das manuell umschalten? Dann schaltet man das manuell um. Wenn es dann immer noch nicht zu stabilisieren geht, so, dann muss man eben schauen, woran liegt es. Dann wird wahrscheinlich auch schon relativ bald kommuniziert worden sein, was passiert das hinten. Und dann bereitest du quasi als Crew vor, dass du jetzt, oder wo willst du landen, ne? Wie willst du landen? So, jetzt wissen wir natürlich nicht, was da noch alles passiert ist. Also normalerweise brechen halt Fenster nicht ohne Grund. Ne? Also das ist, also ich wüsste wirklich nicht, dass ich das schon mal gehört hätte, dass irgendwie einfach ein Fenster kaputt geht, einfach so ohne irgendeine Einwirkung von innen oder außen. Ne? Und also was man natürlich häufiger mal hat, das ist irgendwie Vogelschlag oder sowas in der Cockpitscheibe. Ne? Da gab es ja auch mal diesen einen Fall, dass da irgendwie einer rausgesogen wurde und dann haben die den ja auch noch hängen. Ja. So, also das ist, da willst du gar nicht drüber nachdenken. So, der hat das aber auch überlebt. Ne? Und dann gab es aber diesen Southwest-Vorfall, wo die ja wirklich einen Uncontained Engine Failure hatten, also sprich ein Triebwerksausfall, wo sozusagen Teile die Ummantlung, die Triebwerksummantlung durchbrochen haben und davon sind dann halt ja Teile in die Kabine eingedrungen, unter anderem, glaube ich, auch ins Fenster, wenn ich mich jetzt nicht falsch entwickle. Ich glaube, da gab es, also die Dame, glaube ich, war sogar tot, die da saß. Und das hat jetzt aber nichts mit Rauchsaugen zu tun oder sowas. Also von Passagieren habe ich das noch nie gehört. Ne? Also, ja. Ich meine, klar, wir kennen alle James Bond und Goldfinger oder sowas, aber da wird halt von innen geschossen. So, das ist jetzt auch nochmal, also ist ein Film, ja. So, aber das wäre halt auch nochmal eine Möglichkeit, dass von innen irgendwas dagegen. Aber ich sag mal, wenn man jetzt auch schon hört, dass offensichtlich irgendwie die ersten Agenturmeldungen kommen, dass es wohl was mit dem Triebwerk war, dann war es wahrscheinlich was im Triebwerk. In diesem Video, man kann leider nicht erkennen, welche Reihe das ist. Mhm. Ja. Und auch in diesem Video, wenn die Leute, also da läuft ja sozusagen einer diese Reihe lang und filmt dann quasi dieses Fenster und da sieht man auch jetzt kein Triebwerk draußen oder so. Leider so. Also deswegen, ne, wir wollten nur einmal kurz drüber gesprochen haben, dass das hier auch Thema war. Weiß nicht, würdest du noch was hinzufügen?
Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Alles Weitere werden wir jetzt die Tage abwarten. Die Untersuchungen sind natürlich eingeleitet worden. Dementsprechend warten wir jetzt da gespannt ab, aber zumindest die ersten Hinweise gibt's. Wir hoffen, dass der Personen jetzt eben auch zeitnah wieder besser geht und dass auch alle anderen Passagiere eben nur mit dem Schrecken davon gekommen sind. Die Maschine, also Ryanair hat ja sofort eine Ersatzmaschine gestellt. Die Passagiere sind dann wohl auch nur geringfügig später in Memming gelandet.
Naja, also...
Aber dann
die
noch mal,
werden sich
also,
alle angeschnallt haben.
Ja.
Und wahrscheinlich wollte keiner Fensterplatz.
Und Stille drin geherrscht haben in der Maschine.
Und diejenigen, die da in dieser Sitzreihe sitzen bei der 737, wo es kein Fenster gibt, die werden das erste Mal nicht sich geärgert haben, weil das ist ja so ein Running Gag auf
bei
Social
Ryan,
Media
ja,
bei
ja,
Ryan.
Vor allem, ja, die werden ihm Plätze jetzt gut verkaufen können.
Also, ja, weiß ich nicht, wenn es nicht. Also klar, du machst keine Witze oder sowas um Zwischenfälle, ich würde mich trotzdem weiterhin neben Fenster setzen, weil, wie gesagt, ich habe das noch nie gehört.
Ja, natürlich.
Und also normalerweise sind Fenster sicher. Welche Airline war denn das?
Alaska, habe ich gesagt.
Nein.
Du meinst dieser Zwischenfall mit dem Licht?
Ja, mit dem Licht.
Das war, glaube ich, Großbritannien Titan oder so.
War das so ein Titan?
Wo die da Dreharbeiten hatten und dann da dieser
ja, genau.
wahnsinnig großen Scheinwerfer halt
die genau, ganze Zeit die haben auf sozusagen
die Maschine halt schienen.
Sie haben sich jedenfalls eine Maschine gemietet, um Dreharbeiten da zu haben. Dann haben die sozusagen stundenlang.
Ich glaube, das war sogar im Sommer, ne?
In der Kabine gefilmt und haben sozusagen von außen ganz helle Scheinwerfer auf dieses Flugzeug scheinen lassen, damit das irgendwie innen besser aussieht oder so. Und, oder dass das so aussieht, als ob da fliegt oder so, keine Ahnung. Und diese Scheinwerfer haben das wohl so heiß gemacht, dass sozusagen die Fenstereinfassung da Schaden genommen hat. Dann hat sich das verformt und als das Flugzeug dann wieder gestartet ist, sind da, ich glaube, sogar mehrere Fenster plopp, plopp, plopp raus.
Okay.
Aber die sind halt direkt nach dem Start
das
raus
sogar noch
und deswegen.
Am Boden passiert.
Nee, die sind direkt nach dem Start ist das raus. Und dann, also das war dann dafür die Aufklärung. Aber ja, also wie gesagt, das, also Fenster einfach so brechen, vor allem eben die, die an der Seite sind, ist eigentlich.
Ja, das ist wahrscheinlich auch ein riesiger Zufall, dass dann da ausgerechnet irgendwie so ein Fenster getroffen wird. Also da werden ja mehrere Teile wahrscheinlich sogar potenziell abgeflogen sein und die fliegen halt überall hin. Glück, ja, also, dass da nicht vielleicht sogar wichtige Steuerungselemente getroffen wurden.
Du, wir wissen ja heute noch gar nicht, was da alles noch alles nicht funktioniert hat. Auf alle Fälle, ich sag mal, die Crew hat offensichtlich gut reagiert.
Ja.
Die sind ein paar Kreise geflogen, vielleicht sogar auch ein paar mehr, als man jetzt so denken würde, dass sie notwendig wären. Wer weiß, was da alles nicht funktioniert hat. Und wir werden das in den nächsten Tagen, Wochen und so weiter, wenn wir das dann rauskriegen. Und dann auch weiter darüber berichten. So, aber das jetzt vielleicht jetzt nur der kleine Einschub jetzt, bevor wir es eigentlich wirklich losgeht. Gehen wir erstmal
in den richtigen Podcast wieder zurück und dann sehen wir uns aber so gleich nochmal. Ja,
wir müssen nämlich noch was ergänzen. Ne? Ja. Mit EasyJet, das war auch nicht so einfach. Ja. Also, bis aber nachher noch.
Viel Spaß. Ja. Ja, herzlich willkommen zurück beim Gedankenflüge-Podcast von airliners.de. Wie gewohnt mit David Hasse und meiner Wenigkeit.
Ja, wie gewohnt, noch einmal, denn ich sitze hier und habe ehrlich gesagt,
traurig.
Ich habe nämlich schon echt Urlaubsgefühle heute. Ist Donnerstag, morgen ist Freitag und dann geht's für mich los. Ja, hab ja schon erzählt, wir sind auf Korsika, drei Wochen. Und in den drei Wochen bist du halt irgendwie ohne Gedankenflüge auskommen. Stimmt nicht.
Nee, natürlich nicht. Wir haben ordentlich vorproduziert.
Wir haben ordentlich vorproduziert. Drei Folgen haben wir gemacht.
Ja.
Was wir gemacht haben, erzählen wir vielleicht ganz zum Schluss, ne?
Naja, oder wir starten gleich rein, weil wir haben ja die Ansage bekommen und da kann ich gleich wieder super Überleitung schaffen. Wir sollen ja unser Airliners-Magazin gleich mal am Anfang präsentieren, damit ihr mitbekommt, was wir hier sonst so die ganze Woche treiben.
Stimmt, ihr denkt, das haben wir so in den Fragen auch so ein bisschen rausgelesen, ne? Ja, also eine Folge ist, wisst ihr ja schon, ne? Wir beantworten die eure Fragen. Folge, ja.
Aber eine Folge bezieht sich auch so ein bisschen auf das aktuelle Magazincover. Das ist nämlich die nächste Folge, die ja nächste Woche kommt.
Erzähl.
Ich habe mich nämlich mit unserem Kollegen Andreas Serbayang, den kennt ihr ja schon von mittlerweile zwei Podcast-Folgen hier. Ja?
Genau, ich habe einmal, glaube ich, mit ihm über Eisenbahn gesprochen, einmal über das neue Terminal 3.
Ja, ja. Und diesmal unterhalten wir uns über Asien und das ist natürlich jetzt super nichtssagend, aber vor allem der Andreas ist ja sehr viel in Asien unterwegs, fliegt da schon seit Jahren so ein bisschen kreuz und quer, um sämtliche Airlines und Flughäfen zu erkunden. Das ist ja auch so Steckenpferd seiner ganzen Kolumnen und Serien, die er ja auch hier bei uns hat. Und in diesem Zuge hat er sich auch Hongkong Terminal 2, also das frisch sanierte Terminal 2, angesehen. Und das ist unser aktuelles Magazincover. Ich kann es ja mal holen.
Ja, hol's mal. Boom.
Ist das Becken umgefallen?
Ja, da ist es. Also für alle, die es jetzt nicht sehen, Alex hält das neue Airlanders Plus Magazincover in die Kamera. Und da sieht man halt den frisch sanierten Terminal 2. In Hongkong und zwar mit diesen ganzen wirklich tollen LED-Installationen, die da reingebaut haben. Die haben halt Bildschirme überall. Ne? Also wahrscheinlich habt ihr das auch schon auf Social Media gesehen. Sieht oder sowas. Da, also da schwimmen irgendwelche Quallen durchs Terminal, weil das ist alles so eine Unterwasserwelt und so. Ne? Andy erzählt doch noch ein bisschen mehr davon.
Ein komplettes Aquarium da auch noch mit eingebaut. Also ein echtes.
Ja. So, also ist mega geil geworden und das ist natürlich nicht der einzige Flughafen, der in Asien cool ist. Nee. Und die Gesellschaften machen auch viele Sachen anders, darüber redet ihr. Ist schon fertig produziert, kommt dann nächste Woche. Dann kommt die Q&A-Folge und danach habe ich mich dann auch nochmal zusammengesetzt mit einem anderen lieben Kollegen, aber dazu erzähle ich dann wirklich erst am Schluss was.
Okay.
So, ihr müsst also bis zum Schluss dabei bleiben. Teasern
müssen wir euch.
Ja, okay. Ja.
So, worüber willst du heute noch sprechen in deiner letzten Folge vom Urlaub?
Also ganz wichtig, wir müssen ja noch ein Jahr Gedankenflüge feiern.
Oh Gott, stimmt. Wir alte Jubiläumsfreunde
müssen
natürlich unser erstes Jubiläum feiern.
Wie machen wir denn? Soll ich einmal hier so drücken? Oder?
Ja, Party.
Juhu. So.
Also ich würde sagen, ihr holt euch jetzt mal alle ein Spaßgetränk eurer Wahl und genießt heute mal die aktuelle Podcast-Folge mal ganz besonders. Stoßt auf uns mit euren Liebsten an und genießt das nochmal, weil es ist ja jetzt auch schönes Sommerwetter.
Ja.
An diesem Wochenende, von daher
Fußball-WM ist quasi perfekt. Vorbei, ne? Also für Deutschland jedenfalls.
Ja, umso besser, dass man jetzt einfach den ganzen Airliners YouTube-Kanal sich angucken kann.
Ja. Du, für Kanada ist auch vorbei, kannst du abnehmen.
Nee, Kanada bleibt da.
Bleibt
zumindest Trikot für heute noch.
Ja.
Für heute noch.
Für heute
das Trikot
noch.
Wird dann abgenommen.
Okay, gut. Und der Bayern-Schal?
Ja, der bleibt da natürlich. Bayern sind ja immer da.
Naja, also Bayern alle, die es nicht präsent auf YouTube oder Spotify sehen, die müssen es ja auch nicht sehen. Aber jetzt haben sie trotzdem das irgendwie im Kopf, ne?
Ja.
Der sitzt halt immer vor so einem Bayern-Schal.
Ja, also alle Bayern-Fans gucken sich das über YouTube und Spotify an und alle Nicht-Bayern-Fans hören sich das halt dann einfach nur an.
Mhm. Naja, kam gar nichts dazu in den Fragen. Ja. Kam auch keine persönlichen Beleidigungen oder so. Ja. Also als ich damals Kind war, waren Bayern-Fans halt echt irgendwie...
Na, sag schon.
Ja? Verhasst. Hm. Weiß nicht. Ist wahrscheinlich nicht mehr so. Ne? Sein Kommerz hat sich durchgesetzt.
Gut, kommen wir zum nächsten Thema, bitte.
Kommen wir zum nächsten Thema. Was ist denn die Woche passiert?
Boah, ist viel passiert, ne?
In der Luftfahrt.
Ich sag mal so, weil es jetzt hier gerade einmal das erste Thema auf meiner Liste ist, das weniger erfreuliche aus dieser Woche, ja, der Iran-Konflikt, der flammt gerade wieder so ein bisschen auf. Ne? Also wir nehmen ja wie immer am Donnerstag auf, zweiter Tag in Folge, wo sich die USA und die Iraner gegenseitig beschießen.
Straße von Hormuz. Es ist gerade
wieder alles noch deutlich fragiler wirken, als es ohnehin schon war, auch während der Waffenruhe. Von daher zeigt sich das auch gerade wieder auf dem Kapitalmarkt, vor allem auch bei den Airlines und auch die Ölpreise, die steigen schon gerade wieder ordentlich an.
Ja, das bedeutet also für die Kerosinpreise nichts Gutes. Und für die ganzen Überflüge Richtung Asien und so weiter, ja, für die Flüge dann ja auch in die Golfregionen und so, ist halt alles fragil. Ja, also wir bleiben da dran für euch, mal gucken, was sich da noch jetzt so alles ergibt. Aber so richtig, sagen wir mal, beschreien will man ja nichts, ne? Aber wenn das jetzt da so unten so richtig losgehen sollte, also das wäre für die Luftfahrt echt schrecklich.
Ja, ich hatte es ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass Luftfahrtexperten sich da einig sind, dass wenn die Straße von Hormuz nicht bis August endlich wieder wirklich frei befahrbar ist, dann gibt es wirklich Probleme, was die Kerosinversorgung weltweit angeht. Ich sag mal, hier in Deutschland scheint man ja wirklich auf einem ganz guten Weg zu sein, dass man ja auch ohnehin nicht so viel aus der Region bezogen hat. Ich schätze, man wird jetzt hoffentlich auch die letzten Wochen und Monate genutzt haben, um auch noch weitere Quellen aufzumachen in anderen Ländern, um die Kerosinversorgung hier zu stabilisieren. Ja. Aber das sagt natürlich dann weniger auch über andere Länder aus, vor allem wenn es dann weiter weggeht.
Es macht das Ganze nicht günstiger, ne? Das ist auf alle Fälle nicht. Und letztlich, also es ist nicht nur ein Versorgungsproblem in vielen Regionen der Welt, also vor allem in Asien, ne, die haben halt in erster Linie das Kerosin abgenommen, was eben durch die Straße von Hormuz direkt geht. Wir sind da quasi nur so, naja, also da fällt auch was weg, aber halt wir sind eher betroffen davon, dass wir halt das Öl natürlich auch brauchen, was halt durchgeht, damit man daraus dann halt hier Kerosin herstellen kann. Ne? Also man muss halt drüber nachdenken, dass halt in manchen Regionen der Welt oder in manchen Ländern, die können halt kein eigenes Kerosin herstellen, weil sie irgendwann mal entschlossen haben, das brauchen wir nicht oder sowas. Ne? So, die denken jetzt gerade um, Stichwort UK oder sowas.
Richtig.
Wir kriegen unser Erdöl ja in Deutschland in erster Linie auch so aus Norwegen, aus Kasachstan und eben dann jetzt auch USA und so weiter. Und da kommt ja auch Kerosin her, ne? Also die EASA hat das ja klar gemacht, dass man eben auch US-amerikanisches Kerosin hier in Europa eben vertanken darf. Das lindert das alles so ein bisschen. Aber ich sag mal, wo halt weltweit in diesem Ölsystem dann eine Knappheit herrscht, dann wird halt alles andere teurer. Und natürlich, das ist halt letztendlich das, was natürlich dann die Nachfrage wieder dämpft, was sozusagen dazu führt, dass, ja, ich sag mal, auf die verschiedensten Arten und Weisen gehedged wird. Das bedeutet also auch, dass dann diese höheren Preise, selbst wenn sie dann irgendwann wieder runtergehen, dann auch für längere Zeit dann sozusagen in den Tickets sich widerspiegeln. Und gibt ja auch noch dieses natürliche Hedging, ne? Das bedeutet, wir streichen Flüge, die halt irgendwie unter den neuen Bedingungen eben nicht, ja, kostendeckend oder gewinnbringend durchzuführen sind. So, und das ist halt das, was wir jetzt ja auch die letzten paar Monate jetzt ja auch schon rechts und links und überall gesehen haben, dass halt Flüge gestrichen werden und mal gucken, ob die überhaupt dann jemals wiederkommen. Naja.
Also war der Spiegel vorletzte Woche virtuos unterwegs mit der Meldung, dass Lufthansa ja die eine oder andere Streckenstreichung erwägt, was ja eigentlich eine alte Meldung war. Haben wir das
hier eigentlich erzählt?
Wir haben es ja besprochen, ich weiß es gerade auch nicht.
Mehr.
Auf jeden Fall gab es eine Falschmeldung vom Spiegel in Bezug auf eine ganz alte Rede von Carsten Sporn, eine interne Mitarbeiterversammlung, ich glaube aus dem März war das. Also
ja, das war damals, als der ganze Konflikt sehr frisch war.
Und der Plan, der wurde ja auch öffentlich dann auch diskutiert. Also es war ja dann auch eine Meldung damals im März, dass man halt einen Plan hätte in der Schublade, um gewisse Teile der Flotten erstmal stillzulegen und damit auch Langstrecken dann vor allem zu streichen. Und diese Meldung wurde nochmal aufgegriffen. Man hat offensichtlich nicht geprüft, dass das ja eine alte Sache ist und man hat offensichtlich auch nicht bei der Lufthansa nachgefragt, das ist dann über die Agenturen gegangen, wir hatten es ja auch bei uns auch gehabt, hatten das ja dann auch
gleich mit Lufthansa telefoniert und dann so, ja, was ist denn das? Und weil das war ja, ich sag mal, also guck mal, wie sich die Welt wieder verändert, ne, vor 2 Wochen oder wo das war, war ja gerade quasi Entspannung und eigentlich haben alle gesagt, so jetzt geht das endlich wieder so und dann kommt plötzlich der Spiegel mit dieser Meldung, wir so, hä, gleich Eilmeldung verschickt und sowas, ne, weil also wenn halt eine Agentur sowas verschickt, und wir haben ja nun, wir kaufen nicht nur eine Agentur, sondern wir kaufen mehrere Agenturen, wir kaufen von allen, zack, 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 so, und ne, DPA, Reuters und so weiter.
Ich glaube, die DPA war die Einzige, die es nicht gemacht haben. Reuters, DTS,
wirklich?
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, die DPA war die Einzige, die es nicht gemacht hat.
Ja, AFP, keine Ahnung, weiß nicht. So, also jedenfalls war das quasi eine Ente, ne, beziehungsweise war halt quasi alt, und zwar aus der Situation geboren damals, als der Konflikt gerade losgeht, so, bedeutet aber, ne, dass man ja offensichtlich bei der Lufthansa vorbereitet ist, für den Fall, dass es sozusagen wirklich lang anhaltend und ja, also dass die Probleme bestehen bleiben oder dass halt größere Probleme kommen, als wir es haben, so, da siehst du wahrscheinlich, was dann passiert. Ne? Auch wenn das jetzt im Moment noch nicht so ist, ist sozusagen das, was offensichtlich in der Schublade liegt, was man dann macht.
Es gibt ja sowieso auch die Ausflottungspläne jetzt bei der A340 und bei der 747. Ich weiß
nicht,
ob
die da
vielleicht sowieso wahrscheinlich auch Teil davon gewesen wären, wobei das dann vielleicht nur früher passiert wäre. Aber es geht ja jetzt sowieso auch im Herbst los, also von daher
ist so, lass uns über andere Sachen reden, weil das ist irgendwie hätte, wollte, könnte und so weiter.
Bleiben wir doch bei Nahost Airlines. Ne? Emirates, Qatar, Etihad sind ja gerade eigentlich trotz der Umstände in der Region auf dem guten Weg, wieder ihr Normalniveau anzubieten. Und das scheint einige Airline-Chefs, beziehungsweise eigentlich nur ein Airline-Chef, dazu zu bewegen, ganz öffentlich diese 3 Airlines namentlich ins Spiel zu bringen und zu sagen, ey, warum kaufen die uns denn nicht eigentlich?
Ja, Konnerschauf, Peter Gerber, ne, hat das erzählt. Im Stern gab es ein Interview und da hat er halt gesagt, dass er sich gut vorstellen könnte, dass eine dieser Golf-Airlines oder auch Türkisch die Condor kaufen könnte. Fun Fact.
Es gibt viele Fun Facts dazu. Ich bin gespannt, welchen du jetzt bringst.
Also bisher hat keine dieser Airlines gesagt, dass sie auch nur ansatzweise ein Interesse daran hat, irgendwie bei Condor einzusteigen.
Das stimmt, das ist Fun Fact Nummer 1. Also Condor bringt die Namen selber ins Spiel.
Ja, also das ist natürlich jetzt, das klingt so ein bisschen verzweifelt.
Das ist schon sehr needy.
Ich meine, ich glaube, wir müssen nicht nochmal erzählen, wie es um Condor steht. Ne? Also da tickt die Uhr bis 30. September. Sollte doch eine Lösung da sein und offensichtlich hat es bisher keiner kaufen wollen. Ne? Was wir so hintenrum rausbekommen haben, was jetzt alles aber auch nicht bestätigt ist und so weiter, ist, dass TUI hat halt sich das angeguckt und wollte dann aber nicht. Dann hat sich wohl der Tours das angeguckt und wollte das nicht. Bei der Tours gibt es ja ganz interessante personelle Verknüpfungen auch. Ne? Also einer der ehemaligen Condor Vorstände ist eben da ja auch jetzt Vorstand, der Herr Debus, und der hat sich's angeguckt und wollte es offensichtlich auch nicht. Und das ist halt schon auch ja krass, weil ich sag mal, diese großen deutschen Reiseveranstalter, die brauchen halt die Kunden. So, da gibt's eigentlich keinen Weg dran vorbei. Wenn du nicht, sagen wir mal, dann irgendwie letztendlich ja dann alles irgendwie bei der Lufthansa kaufen müsstest. Ne?
Ja.
Stimmt nicht ganz, weil die haben natürlich ihre Kapazitäten auch bei den Golf Airlines und so weiter. Ist jetzt aber auch gerade nicht so die sicherste Bank, wenn es darum geht, wie du jetzt nächstes Jahr deine gerade so Langstreckenreisen, darum geht es ja in erster Linie, dann ja auch füllst oder irgendwie bei den Airlines platzierst. Und naja, ist halt eine schwierige Sache. Und ja, Türkisch haben wir auch gehört, dass die wohl da waren und sich das angeguckt haben, aber dann auch schon wieder weg waren. Das haben wir übrigens gehört, auch schon noch bevor das irgendwie jetzt
genannt wurde. Genau, das hat man schon weiter vorgehört, bevor er das jetzt nochmal ins Spiel gebracht hat.
So, wir haben natürlich bei Etihad und bei Emirates und bei Qatar gefragt. Die sagen natürlich nichts. Ja,
die
also, aber unter der Hand
nicht,
darf man das hier sagen so. Also wir sagen nicht, mit wem wir da geredet haben, aber also eigentlich fanden die das alle ein bisschen komisch. Aber ich sag mal, also Etihad hat ja schon mal so eine Equity Alliance gehabt, wo ja dann die Air Berlin ja auch dazu gehört und so. Das hat alles nicht so gut funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Die werden also, ist jetzt meine Einschätzung, den Teufel tun und nochmal irgendwie Geld in irgendeine ausländische Airline stecken.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es denen halt finanziell schon wieder so gut geht, dass sie da jetzt voll aus den Vollen schöpfen könnten und sich einfach mal so eine Condor da ans Bein binden könnten. Also
naja,
das würde ja auch nicht einfach so mit dem Einkapital funktionieren wahrscheinlich.
Naja, und warum auch?
Ja.
Ne? Also in der Zeit, in der jetzt, ich sag mal, guck mal, eine Katar war jetzt auch die Meldung die Woche, fliegen ja im Wesentlichen jetzt wieder nach Deutschland, nur halt zum Beispiel nach Hamburg gar nicht.
Ja.
So, und eine Katar zum Beispiel, also die dürfen ja überall nach Deutschland fliegen, so viel sie wollen, überall in Europa und so weiter. Also, aber machen sie halt trotzdem im Moment nicht, weil aus Gründen. Ne? Ja. So, also brauchen die jetzt da irgendwie noch mehr Kapazitäten im Moment?
Oder die Zubringer nach Frankfurt.
Wird wohl schwierig.
Ja.
Ne? Also wenn du Qatar denkst, müsste man natürlich noch für die Condor auch Oneworld denken. Ne? Weil das ist ja der einzige Golf-Carrier, der da auch in der Allianz ist. Das
arbeitet
ja
auch häufig schon in dem ganzen
Zusammenhang. Da würde sicherlich irgendwie in irgendeinem Universum Sinn machen. Nur fehlt mir so ein bisschen die Fantasie dazu. Weil dann hättest du, da hängt dann natürlich auch immer die IAG noch dabei. Ne? International Airlines Group. Die müssten ja auch noch was dazu sagen.
Ja, und ganz, also Qatar Airways ist jetzt auch nicht als die Airline bekannt, die sich Airlines irgendwie direkt ans Bein binden würde. Also ja, sie ist bei der IAG ja stark involviert und hat da auch ihre Anteile. Ja. Genau. Aber sonst wäre es mir neu, dass sie sich da groß bei anderen Airlines so involvieren würde, dass sie die übernehmen würde.
Perspektivisch. Ja, so, und gleiches gilt natürlich auch für eine Emirates. Also ja, ich glaube, also eine Emirates hat wirklich noch nie irgendeine andere Airline übernommen oder so. Warum auch?
Ja. Ne?
So, da, also Tim Clark sagt das ja auch immer wieder ganz klar. Nee, warum?
Ja.
Also, brauchen wir nicht.
Ja.
Ne, also das ist wirklich vollkommen illusorisch. So türkisch, dann nochmals, also man sagt ja immer Golf-Carrier oder also in der Branche reden wir eigentlich ja auch ein bisschen breiter dann als Golf-Bosporus-Carrier und der gehört halt türkisch auch dazu. Und so, die gehören natürlich zur Starlines. Das wäre natürlich für Condor, wäre das irgendwie Jackpot, ne, weil dann hättest du quasi wieder eine Anbindung, ich sag jetzt mal irgendwie so auch an Lufthansa.
Ja, witzigerweise hat er ja auch in dem Interview, also Lufthansa mittlerweile ausgeschlossen, weil das wohl nicht gehen würde.
Naja, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Klar, würde schon gehen, aber da sind wahrscheinlich also, dann die Hürden einfach so groß oder was du halt machen müsstest oder was du halt sozusagen abgeben müsstest im Gegenzug dafür, dass du halt jetzt da die Konto übernimmst, dann kannst du, also dann braucht man es auch gar nicht zu machen wahrscheinlich. Ne, da müsste man so viele Slots in Frankfurt abgeben, so viele Wettbewerber da reinholen und reinlassen, dass sich das, also so viele Flugzeuge irgendwem geben oder so viele Streckenrechte weggeben, dass das wahrscheinlich unterm Strich dann keinen Sinn machen würde. In einem anderen Szenario, was in der Branche jetzt auch so im Hintergrund häufiger mal diskutiert wird, ist natürlich, geht es dann schon darum, dass die Condor natürlich auch insolvent gehen könnte, ne, oder sich sozusagen in so einem Schutzschirmverfahren unter, ich sag jetzt mal, ne, wie es damals ja auch schon passiert ist, quasi in Eigenregie ne, neu irgendwie koordiniert. So, und wenn also, ich nenne es jetzt Insolvenz, so, also wenn sozusagen jetzt dann eine Insolvenz stattfindet, dann könnte, ne, auch dann wieder analog zu Air Berlin, natürlich auch ein Teil der Flotte oder der Mitarbeiter oder der weiß nicht was, der Assets, dann natürlich auch zur Lufthansa gehen, wie das eben bei der Air Berlin damals auch war. Wäre ja vorher auch nicht gegangen, dass sozusagen die Eurowings ja die ganzen, was haben die ganze Dash 8 Flotte und ich glaube auch ein paar A320s oder sowas alles übernommen. Aber da ging es halt, weil erstens, die waren halt in der Insolvenz und zweitens, da gab es halt dann halt noch jemanden, EasyJet, und die haben sozusagen auch einen Teil davon übernommen. Dann wurde das irgendwie so aufgeteilt. Wäre ja auch ein Szenario, ja, dass das quasi die Condor aufgeht irgendwie und dann wird Langstrecke, Kurzstrecke getrennt, keine Ahnung, Langstrecke geht zur Lufthansa. Ja, das Veranstaltergeschäft
würde dann sicherlich auch, also das ist ja wahrscheinlich ja vor allem das, was für der Tour und so interessant ist.
Ja klar, ja.
Die wollen sich halt den ganzen Rest halt nicht ans Bein binden, offensichtlich. Wenn das dann zerschlagen werden würde, dann würde es die Pakete wahrscheinlich schon ganz gut loswerden, die einzelnen. Im Gesamtpaket offensichtlich zu uninteressant.
Ja.
Einzeln betrachtet könnte da wahrscheinlich für jeden da was Interessantes dabei sein.
Klar. Ne? So, also wollen wir jetzt nicht irgendwie
wir wollen es jetzt natürlich
ja
nicht
diese an die Wand malen, aber das wäre halt auch nochmal so ein Szenario und da wird halt zumindest so in der Branche mit einem Bier in der Hand bei irgendeiner Abendveranstaltung ganz gerne schon mal drüber gesprochen.
Ja. Ne?
So, das ist das. Noch eine andere Option mit der Starlines, dass man da wieder zurückkommt, vielleicht dann ja auch wieder die Zubringer von der Lufthansa kriegt, also wäre halt die Lot gewesen, aber das ist wohl auch irgendwie vorbei. Die wollten ja die Condor schon mal kaufen, da wurde ja dann nichts draus, wegen Corona. Und aber da wird man auch wohl, also denke ich mal, also da habe ich ehrlich gesagt noch nie was zu gehört, aber da wurde wohl auch gesprochen. So. Letztendlich setzt sich jetzt der Chef dahin und erzählt irgendwie von ein paar Airlines, die es vielleicht auch ganz gerne sein könnten, aber irgendwie ist das... Also
habe ich so auch noch nicht erlebt, um ehrlich zu sein. Jetzt bin ich ja auch noch jahrelang dabei, aber Also kenn ich so auch nicht.
Ist schon sus, ne? Ja. Meine Kinder würden sus dazu sagen. Suspicious, ne? Ist schon ein bisschen komisch. Man könnte jetzt natürlich um die Ecke denken und sagen, okay, der callt jetzt da quasi die Golf Carrier out. Mann, dass ich immer alles auf Deutsch, auf Englisch. Also der
benennt jetzt quasi aktiv die
Golf Carrier als möglichen Käufer.
Und zündet eigentlich nur Nebelkerzen.
Und naja, da könnte jetzt der ein oder andere, ich sag mal, von irgendeinem Netzwerk-Carrier jetzt irgendwie Angst haben, dass jetzt ne, die Qatar noch mehr oder irgendwas, oh Gott, da müssen wir jetzt schnell oder so. Ne? Wobei gerade jetzt die Qatar ist ja nun dann auch mit der ING, ne, wo ja British Airways, Iberia und so dazugehören. Jetzt ja auch, ne? Aber dass dann halt Air France und KLM sagen, ah Mensch, dann nehmen wir es halt. Ne?
Gut.
So bevor jetzt die anderen hier reinkommen oder so. Ne? Aber da fehlt mir jetzt irgendwie auch so ein bisschen die Fantasie, dass die jetzt da irgendwie nicht dreimal um die Ecke denken könnten. Und naja, also ich sag mal, wir haben jetzt gerade EasyJet gesagt, ne?
Nee, haben wir noch nicht, aber...
Also ich habe gesagt, EasyJet hat dann auch einen Teil von der Air Berlin übernommen.
Ja.
So, und dann müssten sie auch wieder einen Teil quasi irgendwie jetzt übernehmen, weil wer soll es denn sonst machen? Weil alle anderen können ja eigentlich auch nichts übernehmen, weil die ja auch wieder zu groß sind.
Ja.
Ja,
so, ja, aber EasyJet ist ja auch spannend. Sind zusammen, können wir drüber sprechen und warum denn vielleicht auch Air France KLM wieder nicht in Frage kommt, weil sie sowieso schon genug jetzt zu tun haben mit anderen Konsolidierungen. Also wir rufen, bevor wir zu EasyJet kommen, rufen uns ins Gedächtnis, sie sind bei SAS, sind sie Anteilseigner geworden und wollen ja aufstocken.
Ja.
Sie sind ja auch im TAP-Rennen, sind sie ja noch dabei. Und jetzt gibt's jetzt eben EasyJet, die nicht von Air France KLM übernommen werden, aber von einem Finanzinvestor namens Castle Lake.
Ja.
Und da gibt es zumindest sehr enge Verbindungen zu Air Force KLM, aber fangen wir mal der Reihe nach an. Also wir hatten ja schon über EasyJet und Castle Lake ja auch schon mehrmals jetzt
gesprochen. Erzähl nochmal, was ist Castle Lake?
Castle Lake ist ein Finanzinvestor, der halt vor allem gerne bei Airlines involviert ist und die in Situationen übernimmt, in denen es denen halt finanziell nicht so gut geht, versucht die halt sehr schnell aufzupäppeln und dann die Anteile wieder weiter zu verkaufen. Und das hat bei SAS, das hat bei SAS sehr gut geklappt, beziehungsweise ist ja gerade dabei, dass es so klappt, also dieser Prozess läuft ja, dass Air France KLM diese Anteile von Castle Lake übernimmt. Aber sie sind da eben schon beide zusammen ins Rennen gegangen, konnten da die Anteile übernehmen, haben das ganz gut gemacht offensichtlich. Also ich würde jetzt mal auf den ersten Blick sagen, SAS geht es erstmal ganz gut, haben sich glaube ich auch für ihre Strategie ganz gut gefunden.
Ja, jetzt werden dann neue Langstreckenflugzeuge bestellt und sowas. Ne?
Also da scheint es in die richtige Richtung zu gehen und jetzt ist eben Castle Lake, nachdem man ja Anfang des Jahres schon einen anderen Low-Coster übernehmen wollte, Spirit Airlines nämlich, die dann pleite gegangen sind, ist man jetzt bei EasyJet ja sehr forsch im Mai reingegangen, hat gesagt, ja, also ganz ehrlich Leute, wir würden euch gerne kaufen und EasyJet so, ah okay, interessant.
Naja, aber wollen wir gar nicht, ne?
Ja, wollen wir nicht.
So, dann hörte sich das so ein bisschen fast an wie eine feindliche Übernahme, ne? So, dann haben die aber nochmal nachgelegt, glaube zweimal sogar.
Mehrmals, ich glaube, ist das fünfte Angebot war es.
Ach, jetzt, das fünfte sogar schon, okay, aber das dritte wurde. Öffentliche quasi.
Ja. Und dann hat man halt immer wieder nachgelegt und dann hat man schon gemerkt, okay, also die anderen Investoren bei EasyJet, die finden das schon ganz spannend und würden darüber nachdenken, wenn der Preis stimmt, dann ihre Anteile vielleicht abzugeben. Und offensichtlich wurde dieser Preis zumindest fast getroffen. Also ich glaube, da war immer die Rede von 7 Pfund die Aktie. Es ist jetzt 6,90 Pfund geworden pro Aktie. Auf den Preis konnte man sich verstecken, ist jetzt noch längst nicht durch. Also das Castle Lake muss jetzt dieses Angebot bis zum 3. August final vorlegen, wie das dann insgesamt aussehen soll. Aber sieht das erstmal ganz gut aus. Man rechnet mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, dass das Angebot stimmt und dass EasyJet dem da zustimmen wird. Und
so, jetzt ist Freitag.
Ja, aber natürlich muss es kommen, wie es kommen muss. Es gab nochmal neue Entwicklungen und alles ist jetzt gar nicht mehr so sicher, wie ich gestern noch geglaubt habe. Es gibt nämlich einen zweiten Interessenten an EasyJet.
Ja, Überraschung, ne? Also wirklich.
Das ist wirklich, also da versucht Castle Lake wochenlang das richtige Gebot zu unterbreiten. Dann haben sie es gefunden und dann kommt ein paar Tage später ein anderer Finanzinvestor namens Apollo Global um die Ecke und sagt, naja, also das Angebot können wir nochmal locker überbieten und übertrifft ja sogar die Erwartungen der Analysten und der anderen Aktionäre von EasyJet.
So, und jetzt hat EasyJet sofort Ja gesagt.
Ja, da haben sie sofort Ja gesagt. Also das Angebot nehmen wir dann natürlich auch gerne an.
Warum sind sie nicht nochmal zu Castle Lake gegangen und haben gesagt, also jetzt gibt's ja noch Apollo Optik, nein, Apollo Global und bietet uns sozusagen hier irgendwie Ne, was war es?
Ich weiß 5,7 Milliarden Pfund.
5,7 Milliarden.
5,5 okay. waren es von Castle Lake.
Ja. So, jetzt macht ihr mal jetzt hier 5,9 bitte. Ne?
Ja, also keine Ahnung. Die machen das wie in jedem guten Fußballmanager bzw. FIFA-Spiel. Du nimmst einfach mehrere Angebote für einen Spieler an und wenn du schon ein Angebot so hast, dann gehst du bei den anderen immer weiter hoch, die nehmen das dann auch an und dann lässt du das einfach den Computer selbst ausspielen, wer dann den Spieler dann bekommt und so macht's EasyJet jetzt offensichtlich auch. Also einfach alle Angebote annehmen, irgendeiner wird schon am Ende ja sagen.
Ja, also ihr seht, wir informieren euch wie die echten Profis.
Ja, ja.
Ja, also genauso so, wird's, genau laufen. So wird's
laufen.
Ja. Nee, aber es ist schon interessant. Also erstmal kam mir dieses Castle Lake Angebot auch quasi out of the blue. Ne? Klar, wir haben eben schon, glaube ich, drüber gesprochen.
Ihr wisst es auf jeden Fall besser jetzt schon.
Dass ja EasyJet durchaus ja auch als Übernahmekandidat schon lange galt, aber dass das ja plötzlich da irgendwie einer kommt und das sich dann ja auch erstmal angefühlt hat, fast wie eine feindliche Übernahme, das war dann schon überraschend. Und jetzt kommt aber plötzlich noch einer und wirft noch mehr Geld hinterher. Hätte ich nicht damit gerechnet. Und ich sag mal, entweder haben wir uns oder wir unterhalten uns gleich auch nochmal so ein bisschen über Condor als quasi Vergleichsreferenz. Ist schon krass, ne? Dass sozusagen sich da die Finanzinvestoren um die EasyJet betteln, während halt bei Condor irgendwie keiner irgendwie anklopfend fragt.
Ja.
Auf der anderen Seite, klar, weil Condor ist ja auch schon ein Finanzinvestor drin, der das ja, ne, Attestor, die das ja schon aufgehübscht haben. Und jetzt aber niemanden findet, um das zu verkaufen. Also mal gucken, ne? Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir wollten euch die Informationen aber jetzt auch nicht vorenthalten, einfach weil wäre auch ein bisschen komisch, wenn wir uns jetzt lang und breit hier über Castle Lake und EasyJet unterhalten, ohne zu sagen, dass die mittlerweile eigentlich gar nicht mehr die sind, die offensichtlich am Drücker sind. Aber wer weiß, wie es weitergeht.
Es wird wahrscheinlich spannend weitergehen. Apollo Global hat jetzt ein paar Tage mehr Zeit, das entsprechende Angebot zu finalisieren. Mal sehen, ob Castle Lake da jetzt, nachdem sie sich ja da schon irgendwie fünfmal wieder hochleveln mussten, um das richtige Angebot abzugeben, ob die da jetzt nochmal nachziehen, ob sie sagen, na gut, ey, komm, dann lass uns doch einfach in Ruhe.
Ja, der neue Stichtag, was war es, der 7.8.?
7. August, genau. Ja.
So ist dann also.
Spannend war auf jeden Fall auch noch, dass Apollo wenigstens mal in einem Satz gesagt hat, wir wollen EasyJet eigentlich so lassen, wie sie ist. Ja. Das gab es von Castle Lake so zumindest jetzt öffentlich noch nicht.
Ja.
Also von daher mal sehen.
Ja, gut, wir werden es weiter beobachten für euch.
Jetzt gehen wir wieder zurück in den alten Podcast und jetzt bleibt doch alles so, wie es ist.
Genau, viel Spaß.
Viel Spaß.
Ja, also spannend vielleicht
an der ganzen Geschichte.
Ja, Zwischengeschichte, man merke, wenn man seine Airline für viel Geld verkaufen möchte, was ja bei Condor auch hoffentlich also Ziel
nicht so
sein anbieten. Soll, weil, naja, also ich als Steuerzahler, fände das halt schon gut, wenn also die 49%, die halt der Staat ja jetzt immer noch hält, dass man da nur zumindest irgendwie das wieder reinkriegt, was man dafür mal gegeben hat.
Ja.
Wenn nicht, und das ist ja eigentlich der Plan, deutlich mehr. Ne?
Ja.
So mit Attesta zusammen. Ne? Das war ja der Plan. Ne? Also wir retten euch jetzt da, dann suchen wir gemeinsam mit Attesta einen Käufer und der zahlt dann halt, weiß nicht, das Fünffache oder sowas und dann kommen wir da gut raus. Ne? Wie bei der Lufthansa hat ja letztendlich unterm Strich der Staat auch ordentlich was verdient. Dafür, dass er halt die Airline gerettet hat. Und da sieht es jetzt halt bei Condor nicht so aus. So, merke, ne? Also man tut dann so, als ob man nicht gekauft werden möchte. Geht jetzt natürlich bei Condor nicht. Aber sich dann hinzusetzen und einfach alle also quasi irgendwie random irgendwelche Airlines zu nennen, das ist auch ein bisschen komisch. Was mich halt am meisten gewundert hat, ist, warum hat er sich denn nicht hingesetzt und gesagt, Castle Lake könnte uns kaufen. Die suchen ja gerade, die scheinen ja irgendwie ein paar Milliarden zu haben.
Das Prinzip ist ja offensichtlich bei Condor ja schon drin. Also Attestor fährt ja eine relativ ähnliche Strategie, obwohl man sagt, dass Attestor jetzt nicht so darauf bedacht ist, da schnell die Kohle reinzuholen. Aber vom Prinzip her ist es dasselbe. Man sammelt halt Geld ein, man führt einen Fonds. Und Sinn und Zweck der ganzen Sache ist halt, das Geld, was man da investiert, halt zu maximieren und dann halt eben wieder zu verkaufen. Will jetzt komisch sein, wenn Castle Lake jetzt noch parallel einsteigen würde und offensichtlich ist dann Condor auch nicht attraktiv genug. Zumindest wurde es öffentlich nicht darüber nachgedacht, von Castle Lake Seite da mal bei Condor zu investieren.
Also ich wette, ne, ganz, ganz viel, dass die es zumindest sich angeguckt haben. Also muss ja.
Also, wenn ihr bei Castle Lake involviert seid.
Genau, schreibt uns mal eine inoffizielle E-Mail in unseren anonymen Briefkasten auf airlines.de. Den findet ihr im Impressum.
Ja. Ja. Aber spannend an der ganzen Geschichte ist ja, vor allem jetzt, wenn wir wieder zu EasyJet zurückkommen, wie einfach die Sache laufen kann, ne? Also auch spannend eben an den ganzen Konstrukt, dass da jetzt keine Airline hintersteckt, sondern dass es halt ein US-Fonds ist. Jetzt können wir nochmal über Ownership und Control gleich reden, aber erstmal grundsätzlich macht das halt dieses ganze Ding halt super einfach, weil da jetzt keine Airline reinkommt und man jetzt gucken muss, wie man das wettbewerbsrechtlich irgendwie so gut aufteilt, dass da keiner benachteiligt wird. Und das ist halt vor allem bei EasyJet ja wahrscheinlich auch nochmal umso spannender, weil die Fluggesellschaft schon immens groß ist, schon echt viel an Assets mitbringt, also wahnsinnig viele Flugzeuge, wahnsinnig viele Strecken. Wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so einfach gewesen, die Airline mal so einfach in irgendeine andere Airline zu konsolidieren.
Ja, also EasyJet geht ja nur schon seit vielen, vielen Jahren als tendenziell potenzieller Übernahmekandidat, ne, weil, ne, ist halt so dieses paneuropäische Billiggefliege, ne, obwohl die sich ja da gar nicht so wirklich sehen, aber letztendlich ist es halt ein paneuropäischer Punkt-zu-Punkt-Anbieter. Und ja, da gibt es halt die Großen. Ne? Und da gehört EasyJet dazu, aber es ist halt nicht der ganz Große.
Nee.
Ja? Und das ist halt so eine Winner-Takes-It-All-Mentalität in Märkten. Und da hat es halt, ne, eine EasyJet nicht ganz geschafft, auch eine Eurowings nicht, ne? Muss man auch so sehen. Die Wizz Air versucht es auch immer noch, ne? Aber letztendlich ist ja eigentlich, sollte allen klar sein, dass Ryanair das quasi gewonnen hat. Ne? Gibt natürlich immer mal einen Markt, wo das vielleicht anders ist, aber so im Großen und Ganzen ne, ist das sozusagen. Ja, das
zeigen die Passagierzahlen auch das einfach alleine, dass der Ryanair mittlerweile eine ganz andere Sphäre unterwegs
und, ist. Und da geht es natürlich dann schon die ganze Zeit darum, ja, was passiert mit der EasyJet? Und natürlich hätte wahrscheinlich auch eine Lufthansa Interesse daran, jetzt irgendwie als Gruppe irgendwie eine EasyJet zu kaufen, nur was kommen dann da für wettbewerbsrechtliche Probleme dann? Ne? Also dann dürftest du wahrscheinlich, also EasyJet ist ja auch jetzt nicht nur EasyJet, sondern da gibt es ja auch, ne, da gibt es die UK EasyJet, dann gibt es halt die EU EasyJet, die sind ja alle in Österreich registriert und quasi, ich weiß gar nicht, wo sitzen die, in Malta oder so? Keine Ahnung. So, und dann gibt es halt noch die schweizerische EasyJet. Ja. So, das sind ja alles quasi, das sind ja drei Airlines so, dann gibt es so irgendwie komische Struktur drumherum.
Damit das mit Ownership, Holidays auch noch?
Das gibt es auch noch, ne? Dann gibt es sozusagen eine Struktur rundherum, dass das irgendwie mit EU-Ownership und Kontrolle irgendwie klar geht. So, da gibt es also auch ganz viele Regeln zu. So, aber wenn man das jetzt irgendwie zerhacken würde, weil eine andere Airline das kaufen will, dann wäre es vielleicht so, dass dann vielleicht eine Lufthansa EasyJet UK kaufen dürfte, weil in UK sind sie halt nicht. Ne, während halt ja zum Beispiel ein Ryanair oder sowas wahrscheinlich davon gar nichts kaufen dürfte, weil sie halt überall wären.
Ja.
Außer vielleicht in der Schweiz oder so, wo sie auch gar nicht hinwollen oder irgendwas. Ja. Dann müsstest du also jemanden finden, der sozusagen den EU-Teil kauft. Wird halt alles schwierig. Ne? Da sind dann quasi plötzlich alle involviert, dann haben alle so ein bisschen und dann haben auch alle nicht so richtig was gewonnen. Ne?
Richtig.
So am wenigsten halt EasyJet, weil die werden dann halt zerschlagen.
Ja.
Und werden halt noch kleiner. Und das ist jetzt ja auch die große Frage, was passiert denn jetzt mit EasyJet? Und manche überschlagen sich jetzt ja schon mit Vermutungen, dass das halt jetzt ja auch zerschlagen wird und so weiter. Ich weiß nicht, wie denkst du das?
Also, wir hatten es ja schon gesagt, Castlelake, Air France, KLM, da gibt es eine Verbindung und genau in diese Richtung gehen halt jetzt schon die Vermutungen. Und sicherlich kannst du jetzt einen Fall dafür aufmachen. Also Air France, KLM haben ja ihren eigenen Billigflieger namens Transavia.
Ja.
Warum konsolidierst du den jetzt nicht einfach mit EasyJet? Packst die beide zusammen und lässt vielleicht sogar den Zubringerverkehr übernehmen in Europa. Wäre jetzt vielleicht auch noch eine ganz wilde Idee.
Na gut, dann wäre es aber auch kein Punkt-zu-Punkt-Flieger,
wie geil ist das
Flieger
denn?
Mehr. Ja.
Nee, also natürlich nicht. Grundsätzlich, boah, weiß ich nicht, ob Air France KLM, also wenn das ja offiziell passiert, dann sind wir ja genau bei dem Thema, was wir jetzt gerade hatten. Da musst du ja gucken, was für Zugeständnisse machst du denn, damit du das überhaupt irgendwie integrieren kannst. Würde ja vielleicht sogar bedeuten, dass du dann Transavia vielleicht einfach abgeben müsstest oder so. Keine Ahnung. Also das wirkt schon wahnsinnig. Also die Hürde dafür ist schon immens hoch. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt im Ansinnen von Air France KLM
Ich weiß aber auch gar nicht, ob das im Ansinnen von Castlelake wäre, da jetzt so eine Airline, die ja eigentlich insgesamt ja ganz gut performt. Ne? Also es ist jetzt eine nicht... Klar, die machen jetzt nicht die Gewinne, wie es nur Ryanair macht oder sowas, aber im Großen und Ganzen funktioniert das
ja.
Und das ist eine tolle Airline und die haben tolle Strecken und die haben eine tolle Marke ja auch.
Haben viele
und,
neue Flugzeuge.
Ja, genau. So, also das haben viele Slots überall und so. Und warum sollte man das jetzt kaputt hauen?
Ja.
Also der einzige logische Sinn wäre ja, dass wenn also wenn sowas quasi einzeln mehr wert wäre, also wenn du an nichts denken musst, ne? Also nichts hier Richtung hier, ja, Markt und Wettbewerb und so weiter, ne? Weil du bist ja keine Erde oder so. Dann ist ja der einzige Grund, warum du das jetzt irgendwie zerhackstückeln würdest, wäre ja, dass es quasi in Einzelteilen mehr wert wäre als in Summe.
Insgesamt, ja.
So. Oder aber du siehst es einfach als strategisches Investment und denkst und glaubst daran, dass sozusagen Luftverkehr weiter boomt und so weiter. Und das halt im Moment ist halt, ich sag mal, aus Finanzinvestoren-Sicht, die ja investieren wollen, weil sie sozusagen, ich sag mal, da hat jemand zu viel Geld und das Geld willst du nicht auf die Bank legen und du willst vielleicht jetzt auch gerade keine Aktien kaufen oder sowas, aber du musst es halt irgendwo investieren. Du willst vielleicht auch keine Bürogebäude damit bauen oder sowas, sondern du denkst, okay, welcher Branche geht's denn jetzt gerade so richtig kacke? Und dann kommst du halt auf die Luftfahrtbranche. Und so funktionieren ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so Heuschrecken. Ne?
Ja.
Die kaufen quasi irgendwas in dem Moment, wo es denen ganz kacke geht, aber die kaufen halt nur was, wo sie sich halt sicher sein können, dass es sozusagen in dem Moment, wo es quasi insgesamt wieder aufwärts geht, dass die dann eben das wieder verkaufen können und zwar zu einem weitaus höheren Preis, als sie sozusagen in der Dip, ne? Die kaufen by the dip, so kaufen sozusagen immer unten, wenn es gerade am Boden liegt. Und da ist eigentlich EasyJet auch schon drüber hinweg, ne? Also Spirit wäre eine andere Geschichte gewesen. Ja. Ne? Die waren ganz am Boden und selbst da haben die sozusagen dran geglaubt, dass man das sozusagen wieder rumreißen könnte.
Ja.
Ist dann letztendlich nichts geworden. Ich weiß gar nicht. Ich war da nicht so tief drin, weil es zu weit weg und so.
Vielleicht war es dann doch auch zu doll schon.
Ich weiß nicht, sind die von sich aus rausgegangen?
Ich glaube, sie sind von sich aus rausgegangen.
So, also dann war es da wahrscheinlich offensichtlich nicht mehr realistisch. Bei EasyJet scheint es jetzt realistisch zu sein, dass man sozusagen das Ding einfach hält, vielleicht noch ein bisschen mit Kapital ausstattet, das irgendwie schön macht, neu anmalt, keine Ahnung, was wir da jetzt sehen werden, nur um es dann halt irgendwann wieder zu verkaufen. So, und Entschuldigung, irgendwie habe ich einen Frosch um den Hals gerade. Genau dasselbe wollte ja Testo mit der Condor auch machen. Ne? Ja, die haben da sozusagen im Corona-Tief, wo es ja alle Airlines erwischt hat,
ja,
wo du quasi davon ausgehen konntest, dass alle Airlines irgendwie danach natürlich wieder abgehen wie Sau. So, okay, gut, sagt man jetzt so einfach, hat man damals nicht geglaubt. Aber zumindest im Ferienflugbereich brauchte man jetzt da keine große Kristallkugel, um daran wieder zu glauben, ne, dass das funktionieren würde. Im Geschäftsreiseverkehr und so weiter ist eine andere Geschichte. Haben wir ja noch gesehen, dass das schwierig ist, aber also Reiseverkehr wird es wohl immer irgendwie geben.
Oder? Ja, man sieht es ja auch an den Zahlen.
Also genau, sieht man an den Zahlen.
Ferienflug ist ja über Corona-Niveau.
Ja, ne? Selbst in Deutschland.
Ja.
Und trotzdem schaffen die es nicht, da irgendwie einen Käufer zu finden. Also muss auch irgendwie daran, dass die
Condor keine Fernfluggesellschaft mehr ist.
Naja, irgendwas muss halt in den Büchern von Condor, so ist jetzt, ich habe da ja keinen Einblick oder sowas, ne? Aber man fragt sich schon, dass irgendwas muss ja da absolut dagegen sprechen, diese Airline zu kaufen.
Ja.
Sonst hätte das ja in den ganzen Jahren irgendwie zumindest mal einer gemacht oder zumindest auch mal, dass man
Interesse bekundet.
Ja, dass man mal Interesse bekundet, dass man sozusagen rausgeht und sagt, ja, wir gucken uns das an oder so, weil, ne, wir geben jetzt vielleicht ein offizielles Angebot ab oder so, wie das halt immer so ist, ne. Ja. Erst dürfen sozusagen sich ja alle bewerben dafür, dass sie dann da reingucken können. Das ist sozusagen ein Prozess, der im Hintergrund läuft. Und danach ist dann aber, geht's dann halt eigentlich immer dann weiter mit irgendwie so jetzt, ja, bis, keine Ahnung, dann gucken alle, ne, bis dann und dann. Und dann wird irgendwann gesagt, okay, bis dann und dann gebt bitte eure verbindlichen Angebote ab. Und da wird auch, also ich bin mir sicher, da gab es dieses Datum irgendwie intern, aber da gab es dann halt kein Angebot. So, und jetzt muss man halt da sitzen und Stern erzählen, welche Airlines es gibt auf der Welt. Ja. Naja, also das ist eine komische Situation und wir bleiben natürlich weiter dran.
Ja.
Was haben wir noch zu besprechen?
Naja, wir können gerne nochmal den Bogen zu vergangener Woche schlagen, denn du warst ja bei Air Canada.
Mm.
Und das hat ja stattgefunden während, also nach unserer Podcast-Aufzeichnung, glaube ich, ne?
Ja.
Wir haben erst unseren Podcast aufgenommen. Und
dann bin ich direkt hingerannt.
Und dann bist du direkt hingefahren.
Weil du musstest irgendwas anders machen.
Ich habe mit Andy, ja, habe ich dann hier den Podcast
aufgenommen. Genau, du hast mit Andreas das den Podcast voraufgenommen. Auch
alleine gehen.
So, und deswegen konntest du nun nicht zu Air Canada gehen, wobei du noch so großer Canada-Fan bist.
Oh,
so,
Canada.
Hat er also, liebe Leute, meine Güte, extra für euch den Air Canada Termin blitzen lassen, ne? Und hat gesagt, lieber David, kannst du da hingehen?
Ja, das nicht Likes und Kommentare wert ist.
Ja, so extra, Video. Um für euch eine Folge aufzunehmen. So, also bin ich zu Air Canada hingegangen, war lustigerweise gar nicht am Flughafen, war nämlich einen Tag vor dem Erstflug. Man muss dazu sagen, Air Canada kommt nach 7 Jahren Abstinenz wieder nach Berlin, fliegen jetzt auch gut eine Woche schon,
ja.
Und sie kommen aus Montreal. Und vor 7 Jahren sind sie aus Toronto gekommen. Und auch mit einer anderen Tochter, mit Air Canada Rouge, das ist so quasi deren, ich sag jetzt mal, Leisure, billig, war. Ja, genau. So, Flieger damals, da war es ein relativ olles Ding, 76er. Mhm. Ne? War, glaube ich, auch nur eine Saisonverbindung.
Die hat schon bessere Zeiten erlebt gehabt damals, auf jeden Fall.
Jetzt kommen die aber mit einer 787. Und das war aber gar nicht der Plan. Denn eigentlich war der Plan, dass im A321 XLR kommen. Ja. Also mit dem neuen kleinen Airbus Langstrecken, super Langstreckenflugzeug. Ja.
Und vor allem für Deutschland neu.
Genau. Und wenn das jetzt dann soweit ist, jetzt habe ich es vergessen.
19. Juni.
Ne? Da gehst du dann hin. Wenn der dann wirklich kommt, dann ist das wirklich das allererste Mal, dass halt im Linieneinsatz dann der Airbus A321 XLR nach Deutschland kommt. Und das ist halt ein kleiner Langstreckenflieger, da kannst du quasi, ja, jetzt, ne, also die würden halt jetzt Frankfurt oder sowas, wo fliegen sie halt mit einem großen Flugzeug, aber nach Berlin würden sie halt gar nicht kommen, wenn sie halt nicht dieses kleine Langstreckenflugzeug haben, weil da würde sich wahrscheinlich lohnen.
Ja.
Ne, die kommen jetzt ja auch erstmal dreimal die Woche, dann wird irgendwann wohl auch 4-mal aufgestockt, wenn dann halt mehr Flugzeuge kommen und
dann, perspektivisch soll es ja noch mehr werden, wie du erfahren hast.
Ne? Naja, erwägen sie, dass es auch irgendwie dann eine ganzjährige Destination wird, weil im Moment ist es auch nur im Sommer, sogar im verkürzten Sommerflugplan, ne? Ja. Also geht gar nicht bis Ende Oktober. Die Route jetzt
fängt
im Flugplan
auch nicht im April an, ne?
Fängt auch nicht im April an, also Ende März. Aber ja, ich finde es ganz interessant, ne? Und ich habe da ein kleines Interview auch gemacht, gibt es ein Video dazu. Jetzt schon für Airliners Plus Mitglieder bei uns, könnt ihr euch angucken mit dem Vertriebschef hier, dem internationalen Rocky Low, hieß er.
Ja.
War ein wilder Typ,
ja.
Ja, muss ich sagen. Modisch, sehr bewusst. Hat aber viel erzählt. Und der hat natürlich, ich habe dann gefragt, warum kommt der jetzt erst mit der 787? Hatte der jetzt da gerade so viel Nachfrage oder sowas? Nee, ist natürlich nicht so. Die haben halt einfach nicht genug A321 XLRs bekommen. Die haben wohl 2 oder 3 haben sie jetzt. Mhm. Insgesamt haben sie irgendwie 30 festbestellt. Und die kommen jetzt alle im Zulauf. Und die wollten ja eigentlich auch schon vor vielen Jahren. Ne? Also ich habe dann vom Flughafen auch noch gehört, die reden wohl seit Jahren über die Destination schon. Aber hatten halt immer nicht das Flugzeug dafür. Jetzt kommt's. Jetzt wollten sie es nicht noch weiter rauszögern. Ne? Jetzt haben sie endlich das Flugzeug. Dann kommen sie halt irgendwann mit dem A321 XLR. Ne? Hat auch eine richtige Business Class drin, ja. Halt, war denen ganz wichtig.
Auch das neue Design jetzt, was ja auch
Design
auf die ganze Flotte so haben wir, übertragen werden soll. Ne?
Haben wir ja schon auf der Aircraft Interiors Expo in Hamburg gesehen.
Ja.
Ist ein toller Sitz. Ne? Ja. Willst du was zu sagen?
Oder? Ja, klassischer A321 Business Class Sitz für die Langstrecke. Ne? Also dieses Reverse Herringbone Prinzip, dass da die Sitze so schräg in den Gang, dann immer hintereinander. Jetzt sind quasi alles so kleine Kapseln.
Ja, kannst du aber richtig hinlegen.
Man selbst da drin sitzt, man kann richtig drin liegen, genau. Und ja, also ich würde es mir gerne mal antun.
Ja, mal gucken.
Zwinker Zwonky an Air Canada.
Ja, nee, kommt bestimmt irgendwann. Ich fand ganz interessant, dass das jetzt schon die zweite Langstrecke ist, die Berlin aus Kanada raus jetzt mit diesen neuen Flugzeugen bekommen. Ja. Ne? Wir haben gerade gesagt, ja, ist dann die erste A321 XLR, die dann kommt. Aber es kommt kommt ja schon A321 LR regelmäßig nach Berlin und zwar Air Transat.
Ja.
Und die kommen aus Toronto.
Toronto.
Ich denke mal, wird auch der Grund sein, warum die nicht nochmal Toronto fliegen.
Es hat mich echt gewundert. Ich hätte echt gesagt, also es war ja auch schon sehr, sehr lange dieses Gerücht da, dass Air Canada so als eines der ersten Ziele dann mit der A321 XLR Berlin aufnehmen wird. Und ich hätte echt immer gedacht, die machen auch Toronto, gehen dann einfach in Konkurrenz zu Air Transat. Aber nö, offensichtlich nicht.
Ja, ich weiß nicht, die haben jetzt da so hervorgehoben, dass man nicht nur innerhalb Kanadas umsteigen kann, sondern dass man auch wohl überall in die USA umsteigen kann und dass man da eben auch hier TSA-mäßig dann schon alles in Kanada erledigen kann. Und dann kommst du da halt quasi wie ein Domestic-Flug in den USA an, was halt wohl viele ganz cool finden. Ich weiß nicht, gibt's das nur in Montreal oder ist das auch in Toronto? Also
an den großen kanadischen Flughäfen ist das gang und gäbe.
Okay.
Kannst du da überall machen. Von aber daher ist das jetzt nicht der große Vorteil. Ist natürlich, es war mir auch ehrlich gesagt nicht bewusst, dass die Montreal, also ja, ich wusste, dass es ein Standort ist, ein kleines Drehkreuz von Air Canada, dass sie dann aber doch irgendwie sagen, also hier in Nordamerika ist kein Problem, könnte eigentlich alles erreichen von hier aus. War mir jetzt ehrlich gesagt nicht bewusst, aber schön ist wahrscheinlich dann für viele Passagiere, dass Montreal deutlich kleiner ist als Toronto. Also,
der Flughafen.
Ja, also ist wahrscheinlich schon angenehmer zum Umsteigen. Ich kenne den Flughafen, ist ganz nett, wird auch gerade viel gemacht. Wird ordentlich modernisiert. So nach Toronto ist auch sowieso nicht weit von Montreal mehr. Also von daher.
Ja, als wir dann noch so mit Häppchen in der Hand dann da standen, im Haus der Luftfahrt war das, in der Friedrichstraße, da hat er noch ein bisschen mehr erzählt. So, ja, wenn das dann wirklich dann mal Winter kommt, ne, wenn also das auch im Winter geflogen wird, dann könnte man wohl ab Montreal wohl auch ganz gut Richtung Mittel- und Südamerika auch weiterfliegen.
Ja, also, naja gut, die ganzen Snowbirds, so nennt man ja Kanadier, die im Winter flüchten und nach Süden ziehen, war ja vor allem Cancun Florida und so, und immer auch so. Von daher nachvollziehbar, dass die wahrscheinlich da zur Wintersaison auch nicht hochfahren. Ja. Macht ja WestJet, glaube ich, auch. Ja. Die sind ja im Winter, fliegen ja vor allem nach Südamerika und im Sommer fliegen sie halt nach Europa.
Ja, ja, das ist so. Das fliegen ja zum Teil auch europäische Airlines dann die Leute da aus Kanada nach Mittelamerika oder so irgendwie. Ne? Einfach nur, weil im Winter normalerweise hier in Europa halt sehr viel weniger Nachfrage ist, aber dann da halt lustigerweise mehr Nachfrage sogar ist.
Ja.
Wegen den ganzen Touristen, die eben da andere Flugströme dann im kanadischen Winter, weil die da alle weg wollen, dann irgendwie generieren. Naja, so, also das war jedenfalls eine ganz interessante Veranstaltung, muss ich sagen. Mal wieder eine Langstrecke nach Berlin.
Ne? Sehr schön,
auch eine coole Sache.
Natürlich als Berliner.
Aber die haben jetzt, also klar, Frankfurt, München, da bleibt alles. Ne? Und es ist halt eine weitere Destination und ganz ehrlich, eine Sache fand ich auch noch ganz interessant. Jetzt für die eher Luftverkehrsmanagement-mäßig Interessierten. Air Canada hat ja mit Lufthansa auch dieses Joint Venture, ne? Atlantic Joint Venture. Und also nicht nur mit Air Canada, ne? Sondern United und so dabei. Und das bedeutet dann aber auch, dass diese Route, diese direkte Route, ne, von Montreal nach Berlin, dann quasi auch eine Lufthansa-Verbindung ist, wenn man so möchte. Weil sie halt im Rahmen dieses Joint Ventures auch stattfindet. Soll wohl auch ein Codeshare sein dann. Also hast du einen Lufthansa-Code.
Also hat deswegen die Lufthansa jetzt im Gegenzug zu Emirates, die nach Berlin will, jetzt kein Problem damit, weil sie da mit dran Geld verdient.
Ja, genau. Ja.
Und das, du hast das ja auch rausgefunden, zumindest mal zwischen Kanada und Deutschland gibt es auch das Open Sky-Abkommen.
Ja, habe ich gefragt, darf man eigentlich da eigentlich so viel fliegen, wie man will? Ja, gibt's auch.
Den ganzen Tag herkommen, wie sie wollen.
Ja.
Übrigens auch in der aktuellen Magazin, nächster Teil, ne?
Stimmt, nächster Teil.
Unsere Nur-Verkehrsabkommens-Serie.
Ja.
Also lest da gerne mal rein.
Ja, es ist halt so ja wirklich vielen Leuten gar nicht so bewusst, dass Fluggesellschaften so weltweit gar nicht immer einfach so fliegen dürfen, wie sie wollen. Ne? Also wenn du jetzt hier, keine Ahnung, Airline-CEO spielst oder so, dann machst du einfach Klick-Klack. So, und dann fliegst du irgendwie nach, keine Ahnung was. Das ist so, wie sich die Leute das so vorstellen.
Ja, man kennt es halt aus Europa halt so, weil hier ist der
Luftraum
liberalisiert, deswegen sind ja die ganzen Low-Coster halt hier so unterwegs. Genau,
darfst du fliegen, wie du willst.
Aber es geht halt nicht in der ganzen Welt so.
Nee, aber wenn du halt als deutsche Airline irgendwo ankommst, dann gibt es halt Luftverkehrsabkommen. Zum Beispiel, weiß nicht, mit China oder. Und die sind halt meistens so aufgesetzt, dass sie pari-pari sind. So ist es jedenfalls klassischerweise. Ne, dass sozusagen chinesische Airlines dürfen so und so oft pro Woche nach Deutschland kommen und deutsche Airlines dürfen so und so pro Woche eben nach China fliegen. Und dann, wenn die eine Seite dann mehr will, dann muss man sich an den Tisch setzen und dann wird darüber diskutiert. Ne? Und dann sagen die einen so und die anderen so und dann letztendlich entscheiden quasi die Regierung, ob die das sozusagen dann erweitern oder auch nicht. Ne? Das geht ja, ne? Also die größere Öffentlichkeit kennt das so mit Überflugrechten ja. Ab und zu mal ging das gerade noch so mit Luft, mit Russland, ne? Ging das ja auch schon früher durch die Presse. Aber das ist letztendlich, ne? Also du brauchst auch entlang der Route dann, ne? Diese ganzen Rechte, dass du da fliegen darfst und aber auch, dass du dann da halt landen darfst. Und dann wird es sogar noch komplexer, ne? Wie du dann da und wen du dann da mitnehmen darfst. Ne? Da gibt es ja diese Freiheiten der Luft. Und so gibt's ja dann, weiß nicht, so ganz interessante Konstellationen, wie zum Beispiel eine Singapore Airlines, die halt von Singapur nach Frankfurt fliegt und dann weiter von Frankfurt nach New York. Ne? Das ist dann so ein fünfter Freiheitsflug zum Beispiel, heißt exakt. Das. Ne? Und das wird dann auch festgeschrieben, dass man das eben darf. Und da achtet dann natürlich jedes Land drauf, dass quasi eine ausländische Airline der heimischen Airline nichts wegnimmt. Ne? Beziehungsweise die heimische Airline sitzt halt mit am Tisch und belobbyt sozusagen. Ne? Und das ist in jedem Land so. Und es gibt halt einige Länder beziehungsweise Regionen, die quasi sogenannte Open Sky Agreements dann eben haben. Und da gehört zum Beispiel eben USA und Europa dazu. Ne? Oder aber auch zum Beispiel, Europa hat das auch mit der Qatar Airways geschlossen.
Ja.
Ne? Also europäische Airlines dürfen so oft, sie wollen nach Katar fliegen, katarische so oft, sie wollen nach Europa. Ob das jetzt fair ist, kann man sich drüber
bei der Masse an fragen. Katarischen Fluggesellschaften, die es auch gibt.
Naja, und vor allem an der Masse an katarischen weiteren Destinationen ja. neben Doha, die man ja. so als europäische Airline gerne anfliegen ja. wollen würde. Ja. Ne? So, aber das sind dann eben Dinge, die werden politisch gehandhabt und ja, dann ist das halt so und danach richtet man sich dann. Aber wenn eben diese Genehmigungen nicht vorliegen, dann darf halt diese Airline das nicht fliegen, so wie wir das halt mit der Emirates jetzt hier haben, die ja gerne nach Berlin und nach Stuttgart kommen würde.
So ist es. Also, wie gesagt, wenn euch dieses ganze Thema interessiert, ne, schaut in die aktuellen Magazine rein, auch in den nächsten Wochen, weil da kommt immer wieder ein neuer Teil genau. dieser Serie Luftverkehrsabkommen. Und da wird genau das auch alles behandelt. Also, wenn ja. ihr ein paar Einblicke noch dazu haben wollt, guckt da gerne mal rein. Hat der Rocky, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, weil wir sind jetzt ja. Brüder im Geiste schon irgendwie, weil wir beide Kanada-Fans mhm. offensichtlich sind. Hat er eigentlich schon von seinem neuen Chef da erzählt?
Nee, das war ja noch bevor klar war, dass der SAS-Chef
ja.
Anko van der Werf ist Niederländer. Ist ne?
Niederländer.
Der geht zu Air Canada.
Ja.
ja
jetzt war schon auch lange das Gerücht.
Ja.
Jetzt ist es offiziell.
Ja, naja, gut, er hat halt den Verkauf jetzt gemacht, ne, an Air France KLM und als ja, und die SAS geht jetzt raus aus der Starlines.
Ne, ja, ist ja, schon, ist ja
als,
schon.
Oder als Gründungsmitglied ist schon krass, ne, eigentlich, ja. wenn man so möchte. Aber
die Sehnsucht offensichtlich sehr groß.
Die Sehnsucht wieder zurückzukommen, die Starlines war wahrscheinlich ganz groß und jetzt, ne, hast du ja neulich ja. geschrieben, darf er auch im Atlantic Joint Venture
endlich.
Mitspielen.
Das hat er, da war offensichtlich wirklich traurig drüber, dass die SAS da keine Rolle spielen durfte.
Naja, die haben
offensichtlich
mal gesagt.
Offensichtlich Allianzentscheidungen, so ja. SAS brauchen wir jetzt hier in diesem Atlantic Joint Venture nicht.
Nee.
Da wollte SAS immer gerne mitspielen.
Durfte aber nicht.
Durfte nicht, deswegen war dieser Abschied auch offensichtlich nicht so schwer für SAS aus der Star Alliance. Ja. Für Anko van der Werf offensichtlich aber schon doch irgendwie so.
Ja.
Wahrscheinlich wird das jetzt nicht der ausschlaggebende Grund gewesen sein. Er wollte auch einfach nach Kanada.
Aber der hat ja wirklich, und das war ja schon, also fand ich bedeutend, da ja. ganz offensiv darauf hingewiesen, dass ja. das eigentlich nicht sein kann, dass die SAS da klein gehalten wurde. Und die haben ja im Wesentlichen auch gesagt, das ist auch Teil dessen, warum wir hier insolvent sind und so. Ne? Aber die anderen haben halt gesagt, ja, so kleiner Heimatmarkt und ja, so, die können auch gerne alle nach Frankfurt oder weiß nicht wohin fliegen, ja. um dann sozusagen weiter zu fliegen über den Teich, da brauchen wir jetzt keine SAS für. Naja. Ja, so war das.
So war das. Bleiben wir noch im Sinnzusammenhang Air Canada und Airbus. Airbus hat Halbjahreszahlen jetzt offiziell bekannt gegeben, beziehungsweise die Auslieferungszahlen vom Juni mitgeteilt und dementsprechend haben wir jetzt auch das ganze erste Halbjahr und sieht gar nicht so schlecht aus bei Airbus. 351 ausgelieferte Flugzeuge im ersten Halbjahr. Klingt jetzt erstmal nicht allzu viel, wenn man jetzt das Jahresziel vor Augen hat, kommen wir gleich nochmal zu. Aber im Vergleich zum Halbjahr 25, also zum ersten Halbjahr 25, hat man die Auslieferung um 15% steigern können und allein im Juni 89 Flugzeuge ausgeliefert. Also sie ziehen jetzt da an. Diese ganzen Zuliefererprobleme sollen wohl langsam sich verbessern, obwohl man vor allem noch auf dem Triebwerksmarkt noch die Probleme sieht. Man ist aber äußerst zuversichtlich, dass man das aktuelle Jahresziel von 870 Flugzeuge schafft und man hat sogar intern noch ein höheres Ziel sich gesteckt.
Wie hoch?
900.
Ja.
Und das würde dann 2019, also den Rekord von 2019 knacken, wenn sie ja. das schaffen würden.
Go Airbus, go Airbus.
Sie haben aber auch gesagt, dass wohl Boeing im ersten Halbjahr wohl mehr ausgeliefert hätte als Airbus.
Ja.
Also,
naja, die haben ganz schön aufgehoben. Naja, die hatten ja auch schon ganz viel quasi fertige Flugzeuge dazu ja. stehen, gehört natürlich auch dazu. Und was ja auch ganz interessant ist, ist, dass zum Beispiel hier die Spirit-Pleite, ne?
Mhm.
Auch jetzt den Markt der Triebwerke und so, dass da so ein bisschen Druck rauskommt, weil halt da jetzt relativ viele A320 Neos dann ja auch rumstehen, beziehungsweise dann eben da die Triebwerke auch abgebaut werden können, Ersatzteile rausgenommen werden können, die wieder zu den Leasinggesellschaften gehen. Ne? Also das ist ja, das einen leid, ne? Das anderen freut.
Wollen wir uns eigentlich ein Flugzeug kaufen?
Wieso, was kostet sowas?
Spirit veräußert jetzt, also wir jetzt noch mal ein paar versteigern.
Ja?
27 Flugzeuge hat man da noch irgendwie zusammengekratzt, alte A320er und A321er.
Mit Triebwerk?
Also Ansage ist, gekauft wie gesehen, deswegen keine Ahnung, wie sie aussehen. Kannst du die angucken auf irgendeinem Flugplatz da, stehen die 27 Maschinen rum und die kannst du jetzt haben, wenn du willst, wird das irgendwie demnächst dann versteigert.
Ja, man konnte jetzt auch hier, weiß nicht, ob das noch läuft, am Flughafen Frankfurt, ne? Da das ganze Mobiliar aus dem T2 kaufen. Ja. Habe ich mir echt durchgeguckt und habe überlegt, ja, holst du dir jetzt da so eine Sitzbank oder so? Ich wusste auch nicht, wohin damit. Ne? Aber wäre schon geil. Ne?
Ah, der gab es ja bei Tegel damals auch.
Ja.
Da haben sie auch den Ausverkauf gemacht, das war auch alles nicht bezahlbar.
Ja, naja, bei Tegel hätte ich mir schon gerne so ein komisches Schild gekauft, ne, weil die Beschilderung war ja so ikonisch.
Ja.
Ne, das war so ein 70er-Jahre-Schick,
ja.
Aber eben, ich sag mal, trotzdem immer noch modern und letztendlich auch total stilprägend, wenn man so möchte. Ne, so diese gelben Schilder mit so weißen, irgendwie so ein Flugzeug drin oder sowas. Das hätte ich schon ganz gerne gehabt, aber war damals wirklich zu teuer.
Ja, es gab noch so ein paar Leute, die bei eBay unter anderem das und auch hier alte Bezeichnungen von den Taxiways und so verkauft haben für einige tausend Euro.
Und dann kommt ja auch noch dazu, dass das Zeug immer viel größer ist, als man es denn so denkt.
Jo. Ne?
Also gerade so ein Schild, was dann da irgendwo in einem Flughafen hängt, ist dann schon gerne mal so groß, dass du es ja eigentlich kaum durch die Tür kriegst. Ne?
Man denkt sich so, ach, passt schon irgendwo hier in die Ecke rein, aber naja, schwierig.
Ja, aber cooler Hintergrund auch hier für irgendwie Studio oder so.
Also wenn ihr noch sowas noch loswerden wollt, dann meldet euch mal.
Nee, also das ist schon ganz cool, wenn man da was kaufen kann, aber wird jetzt natürlich nicht so ein Flugzeug kaufen.
Aber geil wäre.
Geil wäre es. Und da muss das Coole ist, es gibt ja ganz oft so, ne, dass irgendjemand irgendein Schrottflugzeug kauft oder sowas, aber dann fangen ja die Probleme erst an. Ne? Ja. Hast du das hier mit dem Heidepark Soltau und so mitbekommen?
Nee, ich glaube, du meinst
war nicht Heidepark, hier Serengeti-Park.
Ja,
Entschuldigung, die haben doch irgendwie so einen alten A310 oder so von der Bundeswehr gekauft.
Oh Gott, ey.
So, und dann durften die den da irgendwie nicht die Straße langfahren, weil irgendwelche Bäume hätte man dafür kappen müssen oder sowas.
Ja, zumindest stutzen, ja.
Und dann, ich glaube, mittlerweile konnten sie es dann irgendwann mal machen, aber das hat Jahre gedauert. Und ich glaube, irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass der Transport war letztendlich irgendwie, ich weiß nicht, ums Zigfache teurer als das Flugzeug und so.
Ja.
Weil du kriegst das ja auch nicht in einem Stück, und dann ist das immer ein super großer. Weil so ein Flugzeug ist dann schon auch groß.
Ja.
Ja,
also. Aber was ich geil fänden würde, das gibt es ja mittlerweile auch schon so ein paar Mal, so wenn du bei Airbnb oder so guckst, bin ja kein Airbnb-Fan, aber für sowas so ein Flugzeug so umzubauen als Unterkunft, als Unterkunft, das wäre schon geil. Ja.
Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das irgendwie cool ist. Also alle Flugzeuge, in denen ich drin war, haben halt nach Schimmel gestunken. Warst du hier mal in Selchow da in diesem Ding, wo du auch heiraten kannst?
In
ist
der
doch alten, Selchow, oder?
Du meinst die alte Interflug?
Ja.
Na, die steht, glaube ich, bei Beelitz.
Ja, egal. Aber warst du da mal drin?
Nee.
So, also ich glaube, die geht noch irgendwie so. Aber dann war hier, ich weiß noch, hier in Tegel stand ja auch eine 707, die sie da angekommen haben.
Stimmt. Ja gut, die sah aber auch von außen schon so aus.
So, aber auch alles, also auch wenn man in so ein Museum da irgendwo reingeht oder sowas, ne, das ist nicht so einfach, dass irgendwie, du hast immer Kondenswasser da drin und so, und wenn da keine Klimaanlage läuft und so, also das ist nicht so einfach. Selbst wenn das jetzt ja alles Aluminium ist und so. Ne, aber naja, ja.
Ja, kommen wir von alten Fliegern zu neuen Fliegern, die aber auch irgendwie kaputt sind.
Wieso?
Es gibt nämlich Neues zur 787 aus Frankfurt.
Ah.
Das ist auch gerade noch so vor der Aufzeichnung hier erreicht.
Ja.
Da
hatten wir recht, oder?
Der Zwischenbericht der BFU hat uns recht gegeben. Das haben sie auch genauso reingeschrieben.
Ja, genau.
David und Alex hatten es schon analysiert.
Eine Stunde, nachdem es passiert ist, damals, als sie in ihrem Podcast saßen, hatten sie recht. Nee, was war an? Haben die wirklich den PIN vergessen?
Die haben den PIN vergessen, der das Fahrwerk halt nicht einklappen würde, wenn man es einfahren möchte am Boden.
Aufgrund von Wartungsarbeiten.
Genau, es gab Wartungsarbeiten. Jetzt muss ich mal gucken, es war, glaube ich, irgendwelche Probleme aufgetreten mit den Klappen, die das Fahrwerk ja dann verschließen. Da hatte man einige Tests durchgeführt, so, das ist das Wort. Und einer dieser Abschlusstests ist dann auch mal das Fahrwerk einzufahren. Dafür hätte dann unten der Stift eingesetzt werden müssen. Das hat man offensichtlich vergessen. War
Naja, da, also den Prozess quasi zu starten im Cockpit, ohne dass es wirklich einfährt. So, und da, dafür, dass du das quasi starten kannst, diesen Prozess, dass die Klappen einmal durchfahren, so ohne dass das Fahrwerk wirklich geht, musst du halt da an einer bestimmten Stelle im Fahrwerk so einen Pin, also einen Stift reinstecken.
Blockade dann.
So, genau, das blockiert dann dieses System. Da können die Klappen zwar noch fahren, aber halt der Stift, aber halt das Fahrwerk fährt nicht mit. Ja. Das haben sie offensichtlich hinten, ne, an dem Hauptfahrwerk ist das genauso. So, da haben sie es offensichtlich gemacht.
Würde das einfahren, wenn man das nicht sichern würde, weil die Last da hinten drauf doch schon eigentlich so enorm sein dürfte?
Keine Ahnung, ich frage mich ohnehin, warum das irgendwie geht, aber letztendlich ist es, ich frage mich, warum es da keinen Sensor gibt oder so. Ja. Aber ist halt normalerweise, hast du halt eine Low-Tech-Lösung dafür und darfst halt nicht von, also gibt ja diese Sensoren eigentlich, ne? So, aber also egal. So, jedenfalls, die haben echt vergessen, das da reinzustecken. Ach Mensch, ärgerlich. So, und steht auch schon irgendwas zum Thema Schaden? Also wie?
Nein, gar nichts. Ich hatte auch nochmal bei der Lufthansa nachgefragt. Die haben da wieder abgeblockt und haben gesagt, wir sind da weiter in Zusammenarbeit mit der
BFU.
DMBFU und gucken uns das an. Unsere Informationen sind, die sind halt unbestätigt, dass sie Ende des Jahres schon wieder fertig sein soll.
Echt? Wow. Dann hat der Rumbau gut mitgenommen, ne?
Ja.
Darunter zu knallen. Also die Sache ist halt, so eine 787 ist ja mehr oder weniger aus einem Stück gewickelt, ne? Also anders als jetzt anders als ein 350 oder so, der ja auch aus verschiedenen. Also der aus Composite besteht, zu ganz, ganz großen Teilen, der Rumpf, ist das halt bei der A350 so, dass das quasi einzelne Paneele sind, die dann quasi nochmal zusammengefügt werden. Und wenn jetzt da eins davon kaputt ist, dann kannst du das halt austauschen. So, und das ist halt bei der 787 eben nicht so. Da musst du halt, da wird es halt deutlich komplexer, wenn man da auch was reparieren möchte. Und was das Komplexeste wohl daran ist, habe ich mir sagen lassen, ist, dass du auch erstmal das finden musst. Ne? Also da gibt es spezielle Sensoren, die quasi in diesen Kohlefaser Rümpfen dann eben Cracks auch entdecken, aber die sind halt, ist halt ein sehr mühsamer Prozess, weil du quasi alles, ganzen Rumpf quasi abgehen musst. Dann kannst du mal so ein kleines Gebiet sozusagen scannen und dann siehst du, ob da was hinter ist. Und weil da einfach, also eine Aluminiumhülle würde halt irgendwie an irgendeiner Stelle zerreißen oder an irgendeiner Stelle würdest du halt sehen, da ist eine Beule drin, sondern da siehst du halt bei diesen Kohlefaserrümpfen leider nicht. Da kann auch intern quasi was kaputt sein. Deswegen ist das halt immer ein sehr aufwendiger Prozess. Und wenn das jetzt wirklich im November dann schon wieder fliegen sollte, dann wäre das natürlich super für die Lufthansa.
Ja, wichtig für die Lufthansa. Ja. Sonst hat der BFU-Bericht noch offiziell jetzt mal Bescheid gegeben, wie viele Verletzte tatsächlich, beziehungsweise erstmal wie viele Menschen an Bord waren und wie viele Verletzte. Und es waren deutlich mehr Verletzte, als damals klar war. Also es waren insgesamt 26 Personen an Bord, 13 von der Crew, 13 von der Technik. Insgesamt 2 Schwerverletzte, 21 Leichtverletzte. Also muss schon ordentlich gewesen sein. Also auch als das Flugzeug dann runtergekracht ist, ist dann wohl die Cockpit-Tür dann wohl zugeschmettert und ich weiß nicht, ob da gerade irgendwie einer dran stand oder so. Ist ja alleine sowas. Kann schon ordentlich
kann wehtun.
Ja. Von daher, ich hoffe, dass für die alles gut gegangen.
Ja, also ein Glück ist halt niemand wirklich da zu Tode gekommen. Ne?
So ist es. Und damit sind wir mit den Nachrichten dieser Woche auch durch.
Ja.
Kann hier noch eine Sache in eigener Sache hier noch euch mitteilen. Also erstmal die ja den Podcast hier so lieben und verfolgen. Ihr wisst es ja, folgt einfach dem Kanal auf YouTube, Spotify oder eurer Podcast-Plattform der Wahl. Ihr könnt aber auch die Nachrichten und sonstigen Artikel, also wenn zum Beispiel auch das Herrners Magazin erscheint, bei Google ja auch nochmal ganz spezifisch jetzt verfolgen, indem ihr da einzelne Newsseiten priorisiert. Und das könnt ihr auch mit Airliners machen. Es gibt einen Artikel auf der Seite, da wird euch erklärt, wie ihr das machen könnt. Wenn
den verlinken wir mal
Bock unten. Habt, das verlinken wir mal noch.
Genau, also sprich, wenn ihr dann bei Google irgendwas sucht, auch zum Thema Luftfahrt oder so, dann kommt halt, dann könnt ihr halt sagen, dass da garantiert Airlines auch kommt. Also wenn wir was dazu berichtet haben, was ihr dann sucht.
Genau.
Ne, also dass das quasi als, wie heißt das, vorgehobene Quelle oder Wunschquelle quasi kommt.
Also dann verpasst ihr wirklich gar nichts mehr, was wir hier so machen.
Ja, könnt ihr auch dann mit all euren anderen,
wenn du jetzt im Urlaub bist.
Ja, könnt ihr mit all euren anderen Lieblingswebseiten und Nachrichtenquellen dann auch machen. Dann habt ihr quasi.
Genau, also es werden nicht andere dadurch ausgeblendet, sondern es wird nur bevorzugt immer mit reingenommen. Andere Seiten, die dazu berichten, gibt es dann ebenfalls auch noch in eurem Feed. So ist nicht. Aber genau. Ihr könnt auch andere Seiten auch mit priorisieren. Das funktioniert ebenfalls.
Ja.
Also würde ich dir mal empfehlen, wenn du im Urlaub bist, ne, dass du hier nichts verpasst, was ich hier so mache und die Kollegen, die noch so am Start sind.
Also ich hatte eigentlich vor, dass ich mein Handy weglege und nie wieder anfasse.
Wie kannst du nur ohne uns überleben? Das geht doch gar nicht.
Ja, in der Realität wird es doch wahrscheinlich
sehr einfach. Sein. Ja, ich weiß. Nach 3 Wochen vergisst du, wo du eigentlich gearbeitet hast. Und dass das hier dein Laden ist.
Ich komme wieder und weiß gar nichts mehr. Dann so, wer ist das? Wie heißt denn nochmal? Herr Fink?
Ach, Fink heißen sie.
Okay. Ja, nee.
Nein, toller Mitarbeiter sind sie.
Nee, ich freue mich wirklich drauf. Das Interessante ist, wie gesagt, wir haben jetzt noch ein paar Folgen voraufgezeichnet.
Ja. Naja,
haben
du
wir
schon hast gesagt, ja noch was ne? offen noch jetzt.
Ne? Haben wir ja schon gesagt, dass. Einmal geht es um Asien, asiatische Flughäfen und Fluggesellschaften, du und Andy. Dann haben wir einmal unsere Q&A-Folge, ne? Die ist auch relativ lang geworden. Wir sind leider nicht dazu gekommen, wirklich alles dazu beantworten. Vielen herzlichen Dank für die vielen Fragen, die sie auch auf per E-Mail und sowas erreicht haben.
Das war echt viel, so. Etwa, aber auch echt ein bisschen unterschätzt. Ne?
Ja. Mal gucken, machen wir zur 100. Folge oder sowas nochmal sowas. Ne?
Jubiläen feiern wir ja hier, wie sie feiern. Also du kannst auch zur 87. Folge machen. Okay, oder so.
Naja, so und dann habe ich mich aber auch noch hingesetzt, noch eine Deep Dive-Folge wirklich gemacht mit dem Dr. Tolga Ülkü. Und Tolga ist ja bei uns hier.
Ja, auch in der Redaktion. In
erster Linie, also ein paar Stunden pro Woche ja nur, unser Bindeglied zur German Aviation Research Society. Das ist so ein Verbund, GARS nennen die sich, abgekürzt, von Wirtschaftswissenschaftlern aus der ganzen Welt, die eben Luftverkehrswissenschaft machen, Luftverkehrswirtschaftswissenschaften betreiben und mit denen machen wir immer einmal im Quartal diese Serien, die rauskommen, ne? Unter anderem jetzt eben gerade dann auch die Luftverkehrsabkommen-Serie und der Tolga, der ist eigentlich Dozent für Luftverkehrsmanagement unter anderem an der EU Hochschule hier in Berlin und ja, mit dem habe ich mich unterhalten über Flughäfen und ganz speziell über Regionalflughäfen, weil das ist eigentlich sein Feld der Expertise, darüber hat er auch promoviert und so weiter. Hat er ein bisschen was zu erzählen, ne, was er da für die norwegische Regierung zum Beispiel gemacht hat, was er aber auch schon vorher für Deutschland getan hat. Und da geht es halt darum, was muss er halt einen Regionalflughafen mitbringen, damit er irgendwie eigentlich wirtschaftlich erfolgreich sein kann, sprich auf eigenen Beinen stehen kann und so weiter. Und was eigentlich mit denen, die das nicht können. Und da haben wir ganz, ganz viel uns drüber unterhalten. Über wirklich eigentlich alles rund um diese EU-Beihilferichtlinien, die ja jetzt gerade auch nochmal neu aufgelegt werden. Und das ist eigentlich so ein bisschen der aktuelle Anlass. Und da gehen wir richtig tief rein. Und
ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich schon.
Ist ein bisschen was anderes, ne? Aber ist wieder so ein Deep Dive, wo ich denke mal, viele, die jetzt nicht wirklich selber einen Regionalflughafen führen oder sowas, dann aber wirklich wieder viele Sachen irgendwie lernen. Ich habe jedenfalls wieder viele Sachen dabei gelernt, muss ich sagen. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Ja, man muss ja auch sagen, endlich sitzt mal hier einer am Tisch, der auch Ahnung hat von dem, was er spricht.
Ja, genau, Tolga, vielen Dank. Und das ist dann die dritte Folge, die wir voraufgenommen haben. Und danach bin ich wieder da. Und dann musst du mir erzählen, was in 3 Wochen Luftverkehrswirtschaft passiert ist. Und da freue ich mich dann schon drauf. Ne? Und dann erzähle ich dir ein bisschen, was ich so erlebt habe.
Ja.
Na, vielleicht gehe ich auch mal zum Flughafen oder irgendwas, weil ich fahre im Auto darunter.
Ja. Oder du machst einfach Flachkörper, aber davon hast du ja keine Ahnung. Also du kennst die Referenz ja offensichtlich nicht.
Nee, was ist das?
Ja, hier Werner Beinhardt, da sind die noch nach Korsika gefahren, um da Flachkörper zu machen.
Wirklich?
Nee, also kennt ihr die Referenz? Kann ja sein, dass der Typ ist hier 80 Jahre älter als ich.
Na, Werner kenne ich eigentlich.
Kennt das nicht, der kennt die Referenz nicht.
Ist das aus dem Film? Oder?
Ja, aus dem Film.
Ja, okay. Ja, ich kenne, also
ich aus einem der Film, ich weiß jetzt auch nicht mehr, welcher Teil das war.
Also ich kenne Werner noch aus dem Comic, habe ich mir so aus der Bücherei mal ausgeliehen, so als Kind, fand ich so super. Meine Eltern fanden das kacke, aber ich fand das irgendwie lustig.
Ja, ich fand es früher auch lustig.
Ja, genau, das kleine Arschloch.
Ja.
Ja, irgendwie auch, ne?
Also heute kannst du es nicht mehr angucken.
Gibt's das noch?
Also ich glaube, es wird noch so regelmäßig auf RTL 2 noch wiederholt. Ja. Da läuft das so in so einer komischen Endlosschleife als Film.
Okay, ja, nee, kenne ich gar nicht den Film, ich kenne nur die Comics.
Ja. Es gibt sowas wie das Fernsehen, ne? Das Bewegtbild, ne?
Ja.
Gibt's heute.
Ja, naja, ist auch schon wieder vorbei.
Ja, stimmt.
Ja. Guck mal, hier mein alter Fernseher hängt ja hier. Ne? Brauche ich zu Hause nicht mehr.
Ja, ja, du hast ja zu Hause keinen Fernseher.
Ja, ja. Doch, ich habe einen größeren, aber da kommt halt kein Fernsehen mehr drauf. Nur noch YouTube. Guck den ganzen
du
Tag.
Noch, du guckst
guck den ganzen Podcast Tag Gedankenflüge als Endlosschleife.
Ja.
Und ab und zu mal ein Musikvideo.
Ja, wir wollen ja auch bald ein Musikvideo aufnehmen, ne? Mhm. Zu dem Song, den wir heute nochmal für euch vorbereitet haben. Auf vielfachen Wunsch, unser bester Song
bislang
überhaupt.
Ich weiß gar nicht mehr, also ein Jahr machen wir jetzt ungefähr Gedankenflüge, ne, Podcast. Und irgendwann hattest du die Idee, dass du, weil du dich so mit Suno, ne, also KI-Software, auch
ja,
musikalisch.
Ja, ein bisschen privat, so ein bisschen, ja, spiel ich da viel mit.
Da dich interessiert das so, und dann hast du irgendwann mal, ich weiß gar nicht, hast du einfach so einen KI-Song mitgebracht, so der irgendwie so die Luftverkehrswoche quasi.
Stimmt, so ein bisschen lustig. Der hat man auch so die ganze Woche noch drin gehabt, ja.
So irgendwie persifliert hat, und das fanden wir so geil, dass wir einfach gesagt haben, so, wir machen jetzt einfach so einen KI-Song der Woche und nehmen halt immer ein Thema irgendwie, ne, weil wir gemerkt haben, so, wenn da alle Themen kommen, ist irgendwie doof, ne, dann, die ersten waren noch auf Englisch. Ne?
Ja, stimmt.
War dann aber irgendwie auch schwieriger, dem irgendwie zu folgen.
Ja, bei Deutsch war halt immer das Problem, dass das halt ganz oft noch so eine Aussprache noch ganz oft so falsch läuft, so. Deswegen muss ich da noch viel Nacharbeit immer reinlegen.
Naja, du musst dann halt immer das quasi irgendwie so tippen.
Dass er das so liest, wie er
es. Dass er das quasi so ausspricht, wie er das aussprechen soll. Naja, so, aber also jedenfalls. Seit einigen, also seit, weiß nicht, bestimmt einem halben Jahr oder sowas, ne?
Bestimmt schon länger sogar,
oder? Machen wir diesen KI-Song der Woche, und der kommt halt meistens dann so, am Anfang war auch noch so einfach zwischendurch, ne?
Weiß gar nicht,
so. Und dann jetzt, aber eigentlich ist er halt immer jetzt am Ende, und dann läuft das auch so weiter, und dann ist halt so, dass unsere Abonnenten können das dann eben.
Die können ihn runterladen.
Auch sich den Text angucken und so weiter, ne? Kriegst es als MP3, kannst du ja nochmal anhören und so weiter. Dann sehen wir halt, wie viele Leute das runterladen, und also mit absoluten Riesenabstand vor allen anderen KI-Songs der Woche ist halt der meist gedownloadetste, also der beste KI-Song der Woche ist der Mittelsitz ist frei. Ne?
Kann ich nachvollziehen. Ist halt auch wirklich einfach ein Banger.
Ja.
Und wir haben ihn nochmal ein bisschen schön gemacht jetzt.
Also ja, den hast du jetzt zur 100. Folge, zum ersten Jubiläum.
Ja.
Hast du den jetzt nochmal schön gemacht und den schenken wir allen.
Ja.
Also den könnt ihr euch jetzt alle runterladen. Ne? Link ist unten drunter. Ihr könnt auch alle den Text sehen. Und bevor wir den jetzt spielen, lass uns noch mal ein bisschen dazu erzählen, wie es damals dazu kam, dass wir den gemacht haben. Ja. Weil muss man, glaube ich, ein bisschen im Kontext sehen.
Genau, also es gab ja diese Meldung, dass Condor ja dann für ihr Zubringernetz, was sie sich ja da langsam und stetig aufgebaut hat und ja auch immer noch aufbaut, weil das ja mit der Lufthansa geendet ist, hatten wir heute auch schon im Podcast nochmal kurz angesprochen, hat man dann auf Wetlease zurückgegriffen, und einer der ersten Wetlease-Partner ist dann die German Airways gewesen, die ja jetzt ja auch noch gar nicht so lange jetzt auch tatsächlich
für Condor im Einsatz ist. Relativ frisch, ne?
Und das Ding an German Airways ist, dass sie halt eine Embraer-Flotte haben, und da ist die Sitzkonfiguration 2-2 und
nicht 3-3.
Das wiederum ist dann eine Entscheidung zwischen, machen wir in der Business Class den Nachbarsitz frei oder besetzen wir den einfach auch. Und bei Condor ist die Entscheidung halt so gefallen, dass man halt jeden Sitz auch in der Business Class besetzen würde. Da ist der Mittelsitz halt nicht mehr frei.
Genau. Also man muss sagen, wenn man normalerweise mit der Condor so einen Zubringerflug hat nach Frankfurt,
in der 3-3-Konfiguration,
dann fliegst du einfach mal 320 und hast halt eine 3-3-Konfiguration. Und wie das auch bei der Lufthansa dann so ist, lassen die dann halt den Mittelsitz frei. Ne? So, also du sitzt in der Business Class, sitzt aber in so einer normalen Dreierreihe, hast halt den Mittelsitz frei. So. Das ist halt der Mittelsitz. Und in diesen Embraer-Flugzeugen halt nicht, weil da gibt's keinen Mittelsitz, da hast du halt nur 2-2. Ne? So, und andere Airlines machen das dann halt so, dass du sozusagen dann die Leute da immer nur alleine auf einer Bank sitzen. Das macht Condor offensichtlich nicht. Ist das immer noch so?
Also du meinst bei Condor?
Ja.
Ja, bei Condor scheint es so zu sein. Also das
hast
hat man
nichts gehört,
tatsächlich so umgesetzt. Nö.
No. Okay, gut, dann kann man das ja auch ohne irgendwie.
Steht im kleingedruckten Fußnote,
irgendwie
weiß
sowieso,
ich irgendwas.
Ja.
Ne?
So, dann kann man das ja auch wirklich immer noch singen, ne? Gerade wenn das jetzt ja auch gerade losgegangen ist. Ich würde einfach sagen, weil es ja immer noch aktuell ist.
Lass mal den Bremer wieder ran jetzt. Ne?
Du hast es nochmal aufgenommen, und ey, irgendwann sage ich, dann machen wir dazu noch ein richtiges Musikvideo,
ne?
Weil das
machen,
so geil ist. Also pass auf, ich schieße jetzt hier los. Soll ich auch mal hier anmachen?
Ja, natürlich. Und wir fliegen.
Guck mal, du kannst ein bisschen den Beat immer, ne? Du bist auch.
Besonders die mit Sternchen.
Ich würde sagen, wir lassen den jetzt einfach einmal durchlaufen.
Ja.
Ich hab gebucht Business Class, Tarif Best. Freier Mittelsitz, Kissen, ich bin bläst. Sitz voll gratis, alles meins, ich hab's gecheckt. Flieg nach 069 und der Platz neben mir, leer perfekt. Meine Frau sagt, Schatz, du fliegst ja nur nach Frankfurt. Ich sag, Liebling, ich flieg Premium nach Frankfurt. Denn zwischen mir und meinem Nachbarn liegt ein Sitz. Ein leerer Sitz, ein garantiert leerer Sitz. Der Mittelsitz ist frei. Der
jetzt alle.
Business Class, Kondo 1er Fliegerei. Der Mittelsitz ist frei. Der Mittelsitz, es sei denn, du fliegst da ab Düsseldorf, dann nicht.
Warum Düsseldorf?
Ich steh am Weg. Da war doch mal auch eine Zubringerstrecke geplant. Haben sie denn doch wieder kurzfristig
drin? Stimmt, stimmt.
Auf dem Rumpf, was soll das sein? German Airways nie gehört, aber ich steig trotzdem ein. 2-2 Bestuhlung, schmaler Gang, kein Glanz. Ich such den Mittelsitz, ich such wie im Tanz. Ich frag die Crew, die zeigt mir ein Handbuch, Paragraph 7, Absatz 3, Fußnote 8. Ausgewählte Flüge durch Partner Airlines mit E190. Von der Garantie ausgenommen. Und das hat mir keiner gesagt, doch im Kleingedruckten um 4 Uhr nachts auf Seite 9, Schriftgröße 6, Kondor hat sich ausgedacht. Ich liebe Deutschland.
Sowieso.
Der Mitte so random frei. Einfach so mit rein.
Business Class, Kondor.
Ey, er liebt Deutschland für diese Bürokratie, weißt du, deswegen.
Ich meine, weißt du, das ist, das ist ja...
Sein kann. Kann Kondor auch nichts garantieren. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Das ist deutsche Produktkommunikation. Andere Airlines machen bei der E190 einfach den Nachbarsitz frei, einfach so
wild.
Aber Kondor sagt nein, wir denken größer. Wir garantieren dir die Freiheit deines Sitzes, den es physisch nicht gibt. Das ist nicht Betrug, das ist Innovation. Das ist die Airline-Version von. Wir haben kein Schimmelproblem. Wir haben eine feuchtigkeitsresistente Wandkultur.
Kondor. Ist das alles nur mal im Kontext?
Nee, also was ich eben sagen wollte, so dass ich finde halt den besonders lustig, weil der, das ist halt wirklich Satire, weil das halt jetzt auch, sagen wir mal, so aus so einem Rapper Gang Slang Dings kommt, so Kontext kommt, den man sich halt jetzt vor so einem fetten AMG Mercedes irgendwie mit so einer Fake Gucci ne, irgendwie vorstellt, der sozusagen irgendwie einen auf Luxus macht und
jetzt erst mal funktioniert, aber
trotzdem hat, irgendwie nicht, dass jetzt alle denken, er wäre Luxus so, und das hat so ein bisschen was zu tun mit diesem nicht existierenden Mittelsitz bei der Kunde. Also ich finde, das ist schon irgendwie Satire. Ne? Also
Business Class, Brüder im Geiste, vereint in Enttäuschung, verbunden durch Kondor. Der Mittelsitz ist frei, der Mittelsitz
ist frei. Jut, wir lassen das jetzt hier laufen, ne? Bleibt uns gewogen, hat Spaß gemacht. Ich hau jetzt ab,
hier schön, Urlaub.
Also.
Ich bleib hier sitzen, weil ich hab ja die nächsten drei Wochen weiter zu tun.
Wir lieben Fliegen und wir lieben Sternchen. Buchen Sie jetzt unter Kondor.com. AGB gelten Änderungen vorbehalten. Freier Mittelsitz nicht auf allen Strecken verfügbar. Kissen kann abweichen. Kissen können fehlen. Sitze können fehlen. Nichts ist garantiert. Außer die Gebühren.
Das driftet dann ab in Wokismus, den ich ja überhaupt nicht mag.
So, und jetzt fängst du wieder mit deinem grünen Bashing an, hier, oder? Jetzt
fange ich wieder mit grünen Bashing an.
So wie man es gewohnt ist.